Aschenbecher? Habt ihr Alkohol?
Yes. Gut.
Also, want to buy some illusions?
So ein tolles Lied.
Sally used and who?
I'm good. I think I'm good.
Und damit willkommen zurück zur, Achtung, Trommelwirbel, 50. Tada. Folge von
Too Old to Die Young.
Kultur unter und heute auch ein bisschen über der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Scholz.
Hey!
Hallo!
Einen wunderschönen guten Tag.
Na, seid ihr in Feierlaune, ihr kleinen Schneckchen?
Ein bisschen.
Ich bin ehrlich gesagt in Frühlingslaune und es passiert nicht.
Was passiert nicht? Der Frühling.
Der Frühling,
ja,
passiert
der Frühling
nicht.
Ja, der Frühling passiert nicht, das stimmt. Der Frühling ist...
Hast du wieder Milben, oder was ist das?
Nein, genau.
Der Aachen. Frühling hat Pause,
es
aber...
juckt.
Aachen und Filzläuse, nein.
Da sind wir ja schon beim Thema, bei Filzläuse.
Ich dachte
Filzläuse
auch,
bringt uns direkt Marlene zum Thema.
Oh Gott, wir sind böse.
Leute, unser Thema heute ist so sensationell. Wir haben uns wirklich für die 50. Folge, haben uns nicht nur für die 50. Folge, wir haben 1000 Jubiläen, dass wir die heutige Folge einer Person widmen.
Ja.
Wem?
Ja. Der Urmutter des deutschen Glamours im Ausland und im Film, Marlene Dietrich.
Genau.
Dietrich.
Die nicht Dietrich nur im Dezember ihren 120. Geburtstag hätte feiern können. Sie hätte eigentlich das Alter erreichen können, weil die hatte ja Gene wie, also ich meine, unglaublich.
Ja.
Hat sie doch nicht ganz geschafft.
25. Todestag haben wir auch.
Nein,
30. Jesus Christ.
Und warte schon, ich war noch nicht einmal am Grab.
Ich war mal, glaube ich. Ich glaube, als wir, wen haben wir denn da beerdigt? Wir haben irgendjemanden beerdigt, ich glaube Ovo, auf St. Matthä.
Ja.
Ja, und da waren wir, glaube ich, bei Marlene mit Gabi.
Wir waren dabei, guck. Wir waren da beide.
Warst du da auch?
Ja.
Ach, guck.
Ja. Ich war nicht dabei, bisher noch nie.
War das Ovo? Das war nicht Ovo. Also bei Ovo gibt es doch diese schlimme, das erzähle ich jetzt nicht, die mit der Klingelglocke, ahoi, ahoi. Das war Ovo.
Okay, irgendjemand ist gestorben,
Ovo nicht
mein
noch?
Gott.
Gerda.
Gerda, ich wollte...
Ovo lebt nicht mehr. Ovo okay. ist in den frühen 2000ern
gestorben. Wir verschlingern uns
Gerda
jetzt gerade.
Entschuldigung.
Irgendjemand ist gestorben, ihr wart
Gerda
da, ich war noch nicht
Schwester
da. Gerda. Große Schande auf mein Haupt, ich bin hier in Berlin und war noch nicht am Grab, aber... Marlene lebt in meinem Herzen und in eurem auch. Und
yes,
falls ihr zu Hause an den Endgeräten nicht wisst, von wem wir hier reden, weil das ein Name ist aus dem vorigen Jahrhundert. Ja, doch, gibt es. Ja. Es gibt Leute, die wissen nicht, wer Tina Turner ist. Da gibt es auch Leute, die wissen nicht, wer Marlene Dietrich ist. Für euch ist diese Folge ganz besonders wichtig, weil es ist einfach ein Gay-Must.
Ja, und nicht nur, weil wir
must.
Weil wir
ist
sie
ein
Queer-Must.
Als
Ikone verehren aufgrund ihrer Schönheit, ihrer Wangenknochen, ihrer Kühle,
ihre
sondern auch, weil sie ja selber eine queere Frau auch war.
Ja, ja, absolut.
Auch relativ offen in einer Zeit, wo das wirklich noch nicht gang und gäbe war.
Ja. Ne? Die hat alles geleckt, was ihr vor die Zähne kam. Die war wirklich wahllos.
Ich lasse sie jetzt mal selber sprechen und zitiere einfach.
Ich habe alles geleckt, was mir vor die Zähne
nein,
kam.
Nein, das Zitat
das ist, Zitat meinst du?
Das Zitat ist, natürlich ist der Sex mit Frauen besser, aber mit Frauen kann man einfach nicht leben.
Das ist auch ein schönes Zitat.
Auch bevor schönes wir jetzt Zitat zu tief in Marlene eintauchen, Achtung, Wortspiel. würde ich gerne unseren Spoiler-Alert für diese Folge kurz
da geht's
aufmachen.
Da geht es auch um eine Blondine.
Ja, auch um eine missverstandene Frau im Showbusiness.
Um eine Ikone.
Eine für queere manche Ikone, in Anführungsstrichen. Ja, die Rede ist von, der Film heißt The Eyes of Tammy Faye, hat jetzt bei den Oscars ganz schön abgeräumt. Unter anderem Jessica Chastain hat den Oscar gewonnen für ihre Darstellung der Dame. Wir haben alle gesehen, was denkt ihr denn, Mädels?
Ja. Also, ich fange mal an. Also wir zeichnen diese Folge eine Woche nach der Oscarverleihung auf.
Ja. Yeah.
Und ich hätte es lieber, dass mehr Leute über diesen Film, über The Eyes of Tammy Faye reden, als über
Ohrfeige,
als über toxische Männlichkeiten, die sich gegenseitig in die Fresse hauen. Aber Tammy, also Frau Chastain hatte diesen Oscar lange verdient, aber nicht für diesen Film.
Ja, das kann man so sagen. Ja, muss ich auch
so sagen. So, sage ich mal. Und Also ich finde jetzt zum Thema Make-up, ist es einfach irgendwie don't so, let's do everything.
Don't let me start it. Also ich meine, das Ding ist, wenn man Tammy Faye kennt, und ich kenne Tammy Faye aus der gleichnamigen Doku, The Eyes of Tammy Faye, die Fenton Bailey und die Leute von World of Wonder, die auch RuPaul's Drag Race produziert haben, die kann man über die WOW Presents App auch gucken. Ich habe die natürlich gesehen, die sah ja wirklich so aus. Also ne, die hatte wirklich, ihr Verständnis von Beauty war viel von allem.
Wie Thea Gottschalk.
Also schlimmer als Thea Gottschalk. Ne? Ja. Thea Gottschalk hat ja eigentlich nur die schlimme Lippenumrandung. Ja. Die hat halt alles schlimm. Also dunkelbraun, Fake Tan, die tätowierte Lippe mit einem silbernen Highlight, dann diese Lashes, die aussehen, als würden sie, ne, wenn du das Licht anmachst, sich in der Ecke verkriechen. So Horror alles. Dieses silberschimmernde Highlight, die Augenbraue, die aus dem Drag-Museum ist. Horror, Horror, Horror. Das Schlimme ist, das, was die, also die Special Effects, Leute, die dafür auch einen Oscar bekommen haben, haben sie alles gut nachgearbeitet. Was ich schlimm finde, ist, was sie aus Jessicas Gesicht gemacht haben. Also die Prosthetics, dieser Kiefer, den sie ihr gebaut haben, normalerweise, also gerade, da kommt jetzt die Maskenbildnerin, aus maskenbildnerischer Sicht muss so ein Material muss aussehen wie Haut. Das heißt, es muss eine gewisse Lichtdurchlässigkeit haben. Und du siehst halt, wenn du auf diesen Kiefer guckst, du siehst halt, finde ich, Plastik. Das
massiv.
Licht kommt direkt zurückgebounced, wie es drauf fällt. Also ja, ich fand das schlimm. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die Leute werden sich drüber lustig machen und die kriegen Razzie für die Maske, aber nö, Oscar.
Ich verstehe auch nicht, dass Dean Gay idol ist, weil eine naive Amerikanerin, die jetzt trotzdem Schwule nett findet und sympathisch und gut über sie spricht, ist ja trotzdem jetzt nicht mein großes Idol, wenn sie mit einem fiesen, ekligen Fernsehpastor in Gier verbunden ist und sich Augen zumacht vor all den Widerlichkeiten, die das mit sich bringt. Dadurch ist sie doch kein Gay Idol für mich.
Nee, ich glaube ein Gay-Icon ist sie wegen einer einzigen Sache geworden.
Genau.
Wegen dem Interview. Nämlich, weil sie auf in einem zutiefst christlichen, zutiefst konservativen Netzwerk die erste im amerikanischen Fernsehen war, die sich einen HIV-positiven schwulen Mann eingeladen hat am Beginn der AIDS-Krise und sehr deutlich gemacht hat, dass sie den da gerne hat, dass sie die Community liebt.
Ja, und das, aber das nehme ich als selbstverständlich.
Das, genau.
Ja, das tun amerikanische Christen leider nicht.
Ja, genau. Deswegen ist sie jetzt vielleicht, ja, aber trotzdem ist die deswegen für mich kein Vorbild, weil sie so viel Scheiße am Stecken hatte. Und in diesem Film, also der Film zeigt ja jetzt ihr Leben, ja gut, interessiert mich jetzt nicht so.
Ich glaube, wir Schwulen identifizieren uns auch mal wieder hier mit der Tragik der Person, mit den Brüchen, mit dem, mit der Drogensucht, wie auch bei unserem.
Ganz kurz noch, also dann würde ich eher
empfehlen. Ich wollte auch meine Verona-Überleitung machen,
Tatjana. Ja, das stimmt. Aber ich würde dann eher empfehlen, das doch mit ein bisschen mehr Comic mir alles anzugucken. Und da empfehle ich die Serie The Righteous Gemstones von 2019 mit dem Mann von Roseanne in der Hauptrolle als evangelikaler Fernsehpfarrer. Und einem schwulen Subtext, so eine Geschichte und so weiter und sehr, sehr geschmacklose Comedy, also sehr lustig. Das kann man sich besser angucken als diesen Film. Ich finde diesen Film nicht Oscar-würdig. Nein.
Nö, man kann die Doku gut gucken und die Serie, die du vorgeschlagen hast, und den Film kann man sich eigentlich klemmen.
Kann man sich auch nicht klemmen.
Genau, die Doku ist auch mit RuPaul und ist eine bessere Draufsicht auf diese Figur, als der Film es ist. Was ich noch kurz sagen wollte, ich verstehe halt diesen Trend nicht, dass man schöne Frauen nimmt und sie mit so viel Maske zukleistert. Also das ist ja bei Sarah Paulson in der letzten Staffel von American Crime Story als Linda Tripp. Warum heuert man nicht eine Schauspielerin an,
das
die aussieht
die so.
Wie Linda Tripp?
Nee, das
Linda
wollen
Tripp.
Die so. Das ist wie mit Charlene Theron als Monster.
Aber das war geniale Maske.
Ja, aber das wollen sie so. Das wollen die ja als Challenge.
Ja, das ist ja, ich meine, das Oscar-Game ist ja,
ja
das, ne?
Das ist
Leute
das
in Rollen. Genau. Die Academy möchte Leute in Rollen sehen, die Dinge tun, die entweder wahnsinnig viel abnehmen oder zunehmen, die als Hetero-Alpha-Male eine Transe spielen oder. Das sind die Sachen, die rewarded werden.
Das nennt man Schauspielkunst.
Ja.
Ja.
Anne Hathaway, die sich den Kopf rasiert und sich ins Grab schmeißen lässt 200 Mal. Und ich mach's noch besser. Das wollen die sehen.
Ja.
That's Academy
das ist so simpel.
Ich wiederhole meine Aussage aus der aus das Beste kommt aus der Beste kommt zum Schlussfolge, wo ich gesagt habe,
was hast du denn gesagt?
Frau Coleman hätte den Oscar eigentlich bekommen sollen für den Film, für den sie nominiert war. die Frau im Dunkeln und dafür bin das.
Ist das das mit der Tochter?
Ja, da bin ich auch nach wie vor überzeugt von.
Das mit der Tochter!
Das mit der Tochter. Da möchte ich übrigens kurz sagen, ich wäre fast hetero geworden bei der Tochter von Don Johnson. Ist das die Tochter
von Dakota Johnson?
Ist die heiß? Ist die hübsch? Also die muss man ja im Auge behalten, ne? Wow.
50 Shades Nein, of sie Grey. Ist auch,
ja, hab ich doch nicht geguckt.
Nicht nur 50 Shades of Grey. Never, so 50 ever. Shades of Grey sollte man aber wegen aber Jamie Dornans Arsch schon gesehen haben.
Nein, kann man auch Oscar schauen.
So was gucke ich nicht. Nein. So, nein. Aber Marlene ist auch beraubt worden um einen Oscar. Mindestens um einen.
Ja.
Darüber reden wir jetzt.
Rasante Überleitung. So, wir sind von der Autobahn schnell nochmal in die Einfahrt.
So, Hackeball.
Teufel!
Wie ich immer sage, eine Überleitung. Wie mit dem Hackeball geschnitten.
Apropos so, Oscar, kommen wir zu Marlene.
Wir reden über Marlene Dietrich. Wir werden innerhalb der Folge mehrfach erklären, warum wir über Marlene Dietrich reden. Ich starte jetzt erstmal mit den grundsätzlichen biografischen Daten. Frau Dietrich wurde am 27. Dezember 1901.
Sie behauptet gerne 4, hat es später ändern lassen.
So, aber 1901, nämlich genau 72 Jahre vor mir, ich habe am gleichen Tag Geburtstag, wie Marlene in Berlin-Schöneberg geboren, als Marie Magdalene Dietrich. So. Und ihr Vater war Polizeibeamter, aber nicht lange. Der starb nämlich schon, als sie 6 war und weil er von einem Pferd fiel. So, daraufhin ließ ihre Mutter sich ein bisschen länger umwerben und hat dann nochmal geheiratet. Dieser Mann fiel aber dann auch im Ersten Weltkrieg, als Marlene 14 war. Das heißt, Frau Dietrich ist in einem Weiberhaushalt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester und teilweise ihrer Oma groß geworden.
Und Haushälterin.
Also und Haushälterin. Geld. Also sie waren, sagen wir mal, die waren gut bürgerlich, die waren jetzt nicht schwer vermögend, aber man hatte Frau Dietrich musste nicht wissen, wie man ein Ei kocht.
Nee, die Mutter musste nie arbeiten.
So, die Mutter musste nie arbeiten. Trotzdem war das Ganze ein durch die abwesenden Männer geprägter sehr preußischer Haushalt. Also es ging schon darum, dass man tat, was man sollte. Die überraschende Entwicklung war, dass Frau Dietrich überhaupt nicht tat, was sie sollte, sondern so mit Anfang 20 mit 17, 18 begann sich für Schauspielerei und für die darstellenden Künste und für das aufstrebende deutsche Kino zu interessieren.
Schlief mit ihrem Geigenlehrer.
Das, was sie eigentlich werden wollte und werden sollte, war eine Geigenvirtuosin. Lief auch anfänglich für ein paar Jahre sehr, sehr gut. Sie war ein begabtes Kind, sie spielte sehr, sehr gut Geige, kriegte dann eine
ging sogar aufs Geigenkonservatorium.
Sie war eine sehr, sehr begabte Violinistin, kriegte dann mit 17 eine schwere Entzündung in den Sehnenscheiden und musste sich von diesem doch sehr handintensiven Beruf dann verabschieden.
Was sie später nicht gehindert hat.
Von so, Sehnenscheide zu Scheide. Sie hat
so, was man,
ja.
Das lassen wir jetzt einfach mal. Ich rede da einfach drüber weg.
Sie hat sich auf ihre andere Scheide dann konzentriert und so, mit dem
genau,
Geigen
wir drehen das
geschlafen.
Wort.
So einfach
keep it
also.
Pushing, Scholz.
Ich rede da jetzt einfach drüber weg. Das Ganze fand in den goldenen 20ern in Berlin statt und Marlene wurde das, was man heute vielleicht ein It-Girl sein. Würdest du aufhören, die Frau runterzumachen?
die Blanche Devereaux Berlins.
So ein bisschen It-Girl. Das, was Leute verkennen zum Thema Marlene, war, dass Marlene, als sie dann weltberühmt wurde und entdeckt wurde, eigentlich schon sehr relativ alt war und schon eine relativ nicht wirklich riesige, aber gut gehende Karriere im deutschen Film und vor allem Theatergeschäft hatte. Ja. Also Frau Dietrich war sehr schön und sehr proper, hatte schöne lange Beine und hat bis 1929, 30 in mehr als 20 Stummfilmen und fast 100 Theateraufführungen mitgewirkt, oft nur als Statistin, oft in 3 Stücken an einem Abend, weil sie halt immer nur 1 oder 2 Sätze zu sagen hatte und sich dann wieder in den Bus setzte, um zur nächsten Vorstellung zu fahren.
Was toll ist, wenn man und, sich das vorstellt.
und was sie auch tat, was in ihrer späteren Hollywood-Karriere eine Premiere war, die Frau hat mit 22 geheiratet,
ja,
nämlich den guten Herrn Siebert.
Rudi.
Und hat ein Kind mit Herrn Siebert bekommen und war auch die nächsten 53 Jahre bis zu seinem Tod mit Herrn Siebert weiterhin verheiratet. Das hat sie nicht davon abgehalten, mit allem zu schlafen, was nicht bei 3 auf dem Baum war.
Ja.
Aber auch das war so eine Beziehungskonstruktion. Diese Ehe wurde aus einem Liebesverhältnis, das sehr intensiv war, als sie nach Hollywood ging, dann zu einer sehr intensiven und für sie lebensverlässlichen Freundschaft. Rudi Siebert war immer ihr Fels in der Brandung und viele Leute sagen, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, als der Mann starb, war das der Zeitpunkt, wo Marlene sich zurückzog aus der Öffentlichkeit. Das wird einer der Gründe gewesen sein.
Man muss auch sagen, er war natürlich, das ist wie der Percy von Joan Collins, er war ihr Kofferträger und er war der, der alles organisiert hat. Er war so ein super Snob, durch das viele, viele Geld, was die hatten, war der auch total versaut. Der hat die zum Beispiel, wenn er sich Handschuhe hat machen lassen, dann hat er diese Schneider zum Wahnsinn getrieben, weil er 100-mal das Ding zurückgegeben hat, weil irgendwie eine Schlaufe der Naht ihm nicht gepasst hat und so. Ja. Also ein super Snob, der hat dafür gesorgt, dass im Hintergrund die Maschinerie reibungslos läuft. Und wenn du so einen hast, das ist das Beste, was dir passieren kann. Zara Leander hat ihren Pianisten geheiratet, damit die einen hat, mit dem sie auf Tournee gehen kann. Diese Frauen, oder nicht diese Frauen, diese Menschen, die so im Fokus leben, die suchen sich gerne jemanden, der diese Funktion übernimmt, damit die einen haben, der davon natürlich wahnsinnig profitiert. Also wenn die im Restaurant waren, hat er 10-mal das Essen zurückgehen lassen, immer aus Prinzip und so weiter. Also muss unmöglich
eine Person gewesen sein. Eine Person, mit der man nicht gut leben konnte,
absolut
deswegen hat Marlene unmöglich das auch nicht getan. Ja.
Aber die bedingten sich gegenseitig,
so, die
das
bedingten
ist dieser
sich,
Kosmos.
Die bedingten genau sich gegenseitig, ja. Also Frau Dietrich war auch von Natur aus eine Preußin und eine Steinböckin, sage ich jetzt einfach mal. Nämlich jemand, der gerne und viel und hart gearbeitet hat. Und der im Nachgang immer behauptet hat, ihre gesamte Karriere fußte eben auf dieser harten Arbeit. Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen, weil die Frau war ein kompletter Controlletti, hatte alles im Griff und musste das auch, solange sie gearbeitet hat. Ihr großer Durchbruch oder sagen wir mal der Break in ihrer Karriere, die war jetzt nicht unglücklich, was ihre Karriere anbelangte, hatte 27, 28 auch schon Hauptrollen in Stummfilmen gespielt, hatte auch schon mit Emil Jannings gearbeitet vor dem Blauen Engel, das war jetzt alles nicht neu. Aber 1929 beauftragte die UFA Josef von Sternberg damit, aus Professor Unrath von Heinrich Mann einen Film zu machen. Dieser Film war Der Blaue Engel und der zweite deutsche Sprachfilm überhaupt und der Film, mit dem Marlene Dietrich ein Weltstar geworden ist. Das Ganze war mehr oder weniger ein Zufall, weil der Drehbuchautor des Blauen Engels sie in einer Revue gesehen hatte und Sternberg war halt auf der Suche nach dieser Hauptdarstellerin, die er nicht wirklich finden konnte. Er hat alle möglichen Leute getestet und fand die alle doof. Dann kam der Drehbuchautor und hat gesagt, Marlene Dietrich, Marlene Dietrich, Marlene Dietrich. Dann ist Sternberg dahin, hat sich Frau Dietrich in der Revue angeguckt und hat dann in seinen Tagebüchern geschrieben, dass er schon dachte, dass sie ein bisschen drall ist, was sie damals auch war, dass sie aber sehr schöne Beine und eine interessante Bühnenpräsenz hatte und hat dann ist er zurück und dann wurde sie zu einem Vorsprechen eingeladen und dann gab es ein weiteres. Dann gab es ein weiteres Vorsprechen. Diese Vorsprechen kann man übrigens auch im Internet angucken.
Die Kameratests
gibt es im Internet, die sind sehr lustig. Frau Dietrich sieht noch nicht wirklich aus wie Frau Dietrich.
Hat er denn ja aus dem gemacht.
Genau.
Sondern Frau Dietrich sieht aus wie eine dralle Hausfrau, finde ich.
Bisschen kartoffelig.
Also sie beschreibt sich ja selbst in ihren Stummfilmen als Kartoffel mit Haaren.
I didn't know.
Ja, Kartoffeln mit Haaren, habe ich auch gelesen.
Und
er hat sich im Prinzip verliebt.
Er hat sich schwer in sie verliebt. Sie wusste das damals auch. Sie war aber zum damaligen Zeitpunkt auch eine Frau, die sich oft und gerne mit Monokel fotografieren ließ, was in der damaligen Zeit ein kodiertes Ich bin lesbisch war.
Die war auch dauernd im Eldorado.
Und die war auch dauernd im Eldorado, ja. Also die war in der queeren Szene schwer unterwegs und hatte auch gerne Sex oder wie sie später
naja,
gesagt
hat. Naja, sie musste halt.
Sie hatte viel Sex und hat später dann immer gesagt, in Amerika ist Sex eine Obsession, in Europa ist Sex einfach ein Fakt. und jedenfalls Sternberg und sie drehten zusammen mit Emil Jannings, der damals ein Weltstar war, diesen Film, und zwar parallel auf Englisch und auf Deutsch. Emil Jannings bekam 200.000 Reichsmark für den Film, Marlene Dietrich bekam 20.000 und 5.000 für die englische Fassung und verließ, nachdem die UFA ihr ein Angebot für einen weiteren Film gemacht hatte, aber parallel amerikanische Produzenten ihr ein Angebot für zwei Filme gemacht hatten, am Abend der Premiere des Blauen Engels in Berlin auf einem großen Schiff mit ihrer Tochter.
Nee, noch ohne Tochter. Die Tochter hat sie später nachgeholt.
Ja. Ist das, jedenfalls verließ sie auf die, ihr Möglichkeit haben.
Über Bremerhaven
jedenfalls, nach Amerika. Jedenfalls schiffte sie sich nach Amerika ein, zusammen mit Sternberg, der immer noch in sie verliebt war, und sie ließ ihn immer noch am langen Abend verhungern.
Dann haben sie sechs Filme zusammen gemacht und einen davon erzählt sie jetzt.
So, genau.
Was ich spannend finde, als
Tatjana spult mal kurz vor.
Masken-Uschi, ist tatsächlich der ästhetische Wandel. Ne? Also es ist ja weit besprochen, dass Sternberg eben ihre Ästhetik wahnsinnig geprägt hat, dass er diese Ikonisierung ihres Gesichtes und ihres Körpers in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich habe hier ein relativ unbeschriebenes Blatt und ich mache aus dir jetzt diesen Star. Was absurd ist für mich, weil sie hat ja wirklich die Dreharbeiten quasi angefangen, als sie vom Schiff runter ist, kurz danach. Wie viel Gewicht sie verloren hat von dem Blauen Engel zu Marokko, dass sie ihr den Buckle, den berühmten Buckle, also ne, was Joan Crawford, was die alle hatten damals,
diese Hohenbeinknochen,
dass sie ihr die also kompletten Backenzähne alle rausgenommen haben, links und rechts, dadurch fällt die Wange ein, dadurch kriegt sie diese hohe Wangenknochen und dieses dramatische, herbere noch. Das haben sie echt in Windeseile, haben sie ihr das ganze Zeug rausgeruppt und die auf eine Diät gesetzt. Die hat, ich glaube, 15, 20 Kilo verloren.
Sie hat innerhalb von 6 Wochen 20 Kilo.
There you go. Ja. Und ne, das ist natürlich auch mit ihrem preußischen Gemüt, wir machen das, ich muss leiden.
I don't need
aber
to eat.
Also die Diskrepanz zwischen dem Blauen Engel und Marokko ist halt crazy in dieser Kürze der Zeit. Was er ihr angetan hat, was sie ja dann irgendwie gerne ertragen hat, weil das ist ja auch so, sie hat ja diese devote Art immer gehabt, auch, dass sie sich gerne untergibt und er ist Gott und ich bin die Schöpfung und so.
Na, die hat schon sehr schlau gemerkt, dass der was kann, was andere nicht können, was sie in ihren vorigen Berufsjahren nicht erlebt hat. Und hat sich an den rangehängt und er war in sie verliebt, besser ging es ja nicht, dadurch musste sie gar nicht so viel machen. Er hat alles für sie getan, höchstwahrscheinlich filmisch, und hat seine Wünsche über die Kamera transportiert. Und höchstwahrscheinlich haben sie auch miteinander geschlafen, da gab es ja auch einen Skandal mit der Ehefrau von Sternberg, die da geklagt hat und so weiter. Aber das sind alles so Sachen, ich glaube, was noch wichtig ist, ist, dass die aufgewachsen ist in dem Bewusstsein, ich bin was Besonderes, ich bin einmalig. Und ich bin überhaupt die Dollste. Das muss ihr irgendwie mitgegeben worden sein in diesem Frauenhaushalt, in diesem privilegierten, gutbürgerlichen Leben. Und dieses, was eine Unnahbarkeit ja erschafft, also dieses, ich bin was Besonderes, ich bin sowieso der beste Star und ich bin sowieso ein Star, egal was die Welt denkt, ich bin ein Star, was ich ja auch habe leider, was ja sehr tragisch bei mir immer ist, aber bei Marlene war es eben das Instrument, dass die so durch ihr Leben geglitten ist mit dieser Aura des Besonderen.
Ja.
Und dass der Sternberg daraus eine Figur geformt hat, die es ja noch gar nicht gab. Die wurde ja erst dadurch sozusagen erfunden, der Vamp.
Mhm. Um das mal zusammenzufassen, du bist also das, was Marlene ohne Sternberg wäre.
Ich finde tatsächlich, es gibt mehr Parallelen zwischen dir und Marlene, als die du jetzt erwähnt hast. Also auch dieses Preußische, also auch immer wieder formulierte, ich bin preußisch, seine Realitäten sind mir Schrott, das finde ich alles doof. Erhaltung, Verpflichtung vor Emotionen und so, vor
mir
eigenen Bedürfnissen.
Nur ein Sternberg.
Aber dann auch gleich, also sie hat ja gesagt, nachdem sie Rudi geheiratet hat, hat sie auch gesagt, er hasst meine Emotionalität und meine Weinerlichkeit und so. Also, und das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel den Maximilian Schell-Film dann schaut am Ende, dass sie halt, also gut, da war sie natürlich auch besoffen und auf Tabletten, aber dass sie eine sehr, sehr sentimentale Seele war.
Total.
Und
schon früher auch in diese
Selbstgefälligkeit und dieses also sich selbst schlimm. Zelebrieren und feiern und ihr eigenes Leid so inszenieren und so.
Also wer mal
das
raus...
Ist der große Spagat zwischen der nach außen getragenen Preußin und Hausfrau und ich putze dein Klo, wenn ich zu dir nach Hause komme, weil es ist alles nicht sauber genug und so. Ich bin immer Mutter, ich bin immer Hausfrau und Deutsch und dann eben doch der sehr Kurzmaler sehen.
Ja, genau. Also wer mal rausfinden will, wie diese Emotionalität aussieht, wenn sie inszeniert wird und wie diese Emotionalität wirklich ist, kann die Briefe an ihre Mutter lesen und parallel die Briefe an Rudi, die gibt es auch. Die in Rudi sind die ehrlichen Briefe, da schreibt sie, wie sie sich wirklich fühlt. Die Briefe an ihre Mutter sind die, wie ich immer sage, Frontberichterstattung. Da schreibt sie, was ihr alles passiert und wie aufregend das alles ist und so wie interessant Hollywood ist, aber auch was das für eine Maschinerie ist, in der sie jetzt ist. Und in dieser Maschinerie hatte sie ja erstmal nur diesen einen Herr und Meister. Also das, was wir heute als Marlene Dietrich kennen, hat Josef von Sternberg erfunden.
Ja.
Der hat diese Frau genommen und zu dem gemacht, was er vor der Kamera brauchte. Das erste Mal, dass er das getan hat, war in dem Film, den ich jetzt bespreche, der heißt Marokko. Und auch wenn ich normalerweise dazu neige, obwohl ich versuche, mir das abzugewöhnen, die Handlung von Marokko werde ich jetzt nicht nacherzählen. Weil,
da kannst du aber, das ist nur ein Satz.
Also,
jetzt true. Darfst du mal, wirklich.
Also die Handlung von,
hat ja gar keine
Handlung. Die Handlung von Marokko ist, Marlene spielt eine Überraschung Nachtclubsängerin.
Haben wir das schon erwähnt, dass sie eigentlich immer nur Nutten gespielt hat?
Nur.
Ja.
Naja, sie hat sexuell aktive Frauen gespielt, die sich manchmal auch dafür bezahlen ließen.
Aber
so.
Und das ist wertfrei. Aber ja.
Und so. Ja.
Eigene Aussage.
So, jedenfalls, Marlene spielt in Marokko eine Nachtclubsängerin, die während der Kriege der englischen Besatzer gegen die marokkanischen Stämme 1926 bis 1929 war dieser Krieg und da spielt es auch. Gary Cooper spielt den Angehörigen der Fremdenlegion, der Marlene bewundert. Ein anderer Mann, der sie bewundert, den lernt sie schon auf dem Schiff nach Marokko kennen, ist nicht so schön wie Gary Cooper, aber hat mehr Geld.
Ist Sternberg.
So und ist eigentlich die Ersatzfigur für Sternberg, die Chiffre für Sternberg in diesem Film. Marokko ist deswegen so bemerkenswert, weil es nicht wegen der Handlung, die ist schlimmer als jede Oper. Zum Schluss rennt Marlene barfuß in die Wüste und hinter Gary Cooper her, das ist so ein bisschen erbärmlich, sondern Marokko ist aus zwei Gründen bemerkenswert, nämlich einmal filmtechnisch, Sternberg hat da eine ganze Menge Sachen erfunden, die absolut hinreißend aussehen, auch 100 Jahre später noch, und die bemerkenswert sind in der heutigen, so auch beim Thema Kameratechnik und zum Thema Licht und so weiter und so fort. Und Frau Dietrich spielt, nachdem sie in Der blaue Engel die geile Dralle war, in Marokko zum ersten Mal was, was sie dann 30 Jahre lang kultiviert und zu ihrem Image aufgebaut hat, nämlich eine unnahbare, wahnsinnig schöne,
kalte,
sexuell aktive, aber gendermäßig nicht genau einzuordnende Person.
Eine non-binäre Lesbe.
Die Skandalszene in diesem Film ist schon nach 20 Minuten, nämlich während Marlenes erstem
Abend. In denen nichts passiert.
In denen im Prinzip Leute in schönem Licht stehen, nichts sagen oder irgendwelche Dinge, erzähl die eigentlich Szene, keine Rolle spielen. Szene. Jedenfalls, Marlene tritt in einem Frack auf. Schon das war ein Skandal. Marlene ist 1928 mal mehrere Stunden am Bahnhof Schöneberg festgehalten worden, weil sie eine Hose anhatte. Das eigentlich nicht durfte. Und 1930 trat sie jedenfalls in Marokko in diesem Nachtclub in einem Frack auf, sang ein französisches Chanson und küsste danach eine Frau. Als männlich zu lesendes Wesen. So, diese Szene ist eine der erotischsten Szenen der Filmgeschichte, finde ich immer noch.
Ja. Also für das Jahr.
Für das Jahr war ein wahnsinniger Skandal. Der Film wurde nur nicht verboten, weil Marlene die Blume, die ihr diese Frau gibt, danach an Gary Cooper weitergibt.
Die Leute aus ihrem Nachlass behaupten ja, dass sie das bewusst, also dass sie quasi die Kussszene mehr oder weniger improvisiert hat, aber die Blume selber eingebaut hat, also die Tatsache, dass sie die Blume weitergibt an den Mann. Das hat sie angeblich gemacht, damit es später nicht rausgeschnitten werden kann, dass die Blume dann bei ihm ist. Man weiß nicht, warum. Angeblich hätte sie sich das so selber ausgedacht.
Also das hat alles das Sternberg sich ausgedacht, genau, gehe ich mal davon aus, weil sie war ja das, die Vase, in die die Blume getan wurde. Ja. Und das war ein Veilchen. Das war ein Veilchen, das war auch eine Chiffre für Lesben.
Ja.
Sie hat dadurch, dass sie in Hose kam und diesen Zylinder trägt, den sie übrigens auch schon im Blauen Engel ja hatte, da ist sie als Mann sozusagen aufgetreten und die Blume wird meistens der Frau gereicht. Dass sie das nun dem Mann reicht, kehrt das auch total um. Und Gary Cooper ist so tuckig in diesen Szenen.
Gary Cooper ist eigentlich immer tuckig, wenn ich darauf mal hinweisen darf.
In diesen Szenen. Und der ist ja so ein Riese, so 2 Meter, so ein Cowboy-Typ, so ein toller, hübscher, ganz jung und hübsch. Und der tuckt da rum und sie ist die absolut kühle, überlegene, in Hosen der Mann, also wie da diese Geschlechterrollen umgedreht werden. Und das ist eben das erste Mal im Film gewesen. Deswegen hat sie völlig verdient, dass das bis heute eine tolle Szene ist, weil sie eben die erste war im Film, die eine Hose trug, die erste, die eine Frau geküsst hat. Und das hat gereicht, um eine Weltkarriere zu fuelen.
Ein Riesenerfolg.
Ein Riesenerfolg. Diese Marokko Szene hat gereicht.
Das Marokko kriegte wahnsinnig schlechte Kritiken.
Ja, mit Recht. Film.
Also ich sage jetzt auch mal ganz freundlich, man könnte bequem 30 Minuten aus diesem Film rausschneiden, ohne dass irgendwas passiert.
Eine Stunde.
Und das Schlussbild ist natürlich auch total antifeministisch und dämlich. Also Frau Dietrich rennt Gary Cooper in die Wüste hinterher mit barfen Füßen. Ist, gilt aber auch als eines der romantischsten Enden der Filmgeschichte. Ich verstehe immer nicht genau, warum.
Ich auch nicht, weil sie ist im Prinzip, sie geht mit einer Gruppe sich prostituierender Marokkanerinnen, die als Legionärsmatratzen diesen Legionären hinterher folgen und sie gibt ihr bürgerliches Leben auf, indem sie ihre Schuhe auszieht. Das ist das Chiffre dafür, dass sie jetzt aufgibt, ihr bürgerliches Leben, und zieht mit denen als Legionärsmatratze hinterher, weil es ist ganz klar an dem Moment, dass Gary Cooper ist ein Flittchen. Gary Cooper sagt, ich schlafe mit jeder und ich werde nie treu sein. Der ist ein Fuckboy.
Ja.
Und sie weiß das und geht trotzdem hinterher und nimmt das alles in Kauf. Das ist auch wieder ein tolles Ende eigentlich. Es ist nicht so spießig, wie man denkt, weil sie ist einfach, sie lässt die bürgerlichen Konventionen hinter sich und geht in eine völlig sexuell freie Fick-Zukunft. Also im Prinzip ist dieser Film ein verfilmtes Grindr-Date. Man kann es nicht anders sagen.
So, wir lassen das jetzt mal so stehen. Gary Cooper ist der Fuckboy. So, dieser Film war ein rasender, wahnsinniger und weltweiter Erfolg. Ja. Frau Dietrich war innerhalb von wenigen Monaten zu einer, auch weil die PR-Maschine in Amerika super, wirklich sehr gut lief, zu einem riesigen Filmstar geworden und galt als innerhalb von 2 Filmen als die erotischste Frau in Hollywood. Und der Welt.
Zu der Zeit.
Was parallel passierte, war, dass, und damit beschließe ich meinen Teil dann jetzt auch, dass in Deutschland die Nazis immer mehr an Macht und Einfluss gewannen. Frau Dietrich, die in ihrer Zeit in Berlin eigentlich hauptsächlich mit queeren und jüdischen Menschen zu tun hatte, begann schon 1931 in Paris Menschen mit Geld und Mitteln auszustatten, die das brauchten, weil sie vor den Nazis geflohen waren, und intensivierte diesen neben der sich aufbauenden Weltkarriere mit Herrn von Sternberg. Die haben innerhalb von 4 Jahren 6 Filme miteinander gedreht. Damit ist der Mythos Marlene Dietrich begründet worden und parallel war sie in ihrem Privatleben sehr preußisch und sehr deutlich und hat mehrfach hochdotierte Angebote von der UFA und von Herrn Goebbels persönlich abgelehnt, zurückzukommen und der größte deutsche Filmstar für die Nazis aller Zeiten zu werden. Sie war auch jedes Mal relativ erbost darüber, wenn Goebbels wieder gefragt hat, weil sie hatte jetzt mehrfach deutlich Nein gesagt und verstand überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, dass sie Marie Magdalene Siebert auf die Idee kommen könnte, nach Deutschland zurückzukommen.
Man muss sich mal überlegen, warum wir überhaupt heute noch von einer Frau reden, die schon seit 30 Jahren tot ist und die 120 geworden wäre. Was ist da noch relevant an der heute? Na, und also, das sind ja genau diese Punkte, sind ja die, die relevant sind, dass sie eben emanzipiert war, dass sie eine Weltbürgerin war, dass sie die Geschlechterrollen über den Haufen geworfen hat und dass sie eben für Demokratie ganz selbstverständlich einstand.
Ja, und also bis zur Selbstaufgabe. Ja. Sie hat, also es war ja, die Familie ist ja in Deutschland geblieben, die Mutter wohnte nach wie vor in Berlin, sie hat eine Schwester, die sie dann ja später verleugnet hat irgendwann.
Mit Recht.
Mit der sie damals noch eng war, die mochte, liebte ihre Schwester sehr, aber die hatte eben einen Mann, der politisch andere Ansichten hatte und die Schwester ist dem gefolgt. Aber die Mutter war halt noch in Berlin und das hatte auch, also wenn man sich Zeitzeugenberichte ihrer Familie anhört und anschaut, dann sagen die alle das, was du eben auch gesagt hast, sie war total erbost und sie hat Goebbels immer sofort gesagt, verpiss dich und bla bla bla. Sie war in Realität wohl diplomatischer, weil sie eben wusste, die Mutter ist noch in Berlin und ich will nicht, dass die meine Mutter nehmen und mich damit anfangen zu erpressen. Insofern hat sie immer gesagt, ach, ich habe momentan die Verträge treffen, nicht möglich, kann gerade nicht und so. Aber sie hatte, also die Haltung war klar, sie war natürlich ganz klar gegen die Nazis, aber sie war noch keine Aktivistin.
Nein, wenn, sie, wenn ich sage, dass sie erbost war, ist das auch was, was man so aus ihren Tagebüchern und Briefen aus der damaligen Zeit schließen kann. Right. Das war ihre private Haltung. Sie war aber auch, und das ist sie auch für den Rest ihres Lebens geblieben, eine geschickte Diplomatin.
Ja.
Und hat das, was sie hat immer gewusst, dass sie ihre Macht eher für produktive Dinge einsetzt, nämlich um Leute, die ihr wichtig waren und die sie kannte, aus Berlin rauszukriegen, als das noch möglich war.
Ja.
Oder Leuten in Paris oder London mit ihrem Geld und ihrem gesellschaftlichen Einfluss zu helfen.
Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Überleg dir mal heute jemanden, der die Größe hätte, da so zu helfen.
Das ist halt ungefähr so, als wäre Sharon Stone jetzt Anfang 30, Basic Instinct wäre gerade passiert, sie wäre die berühmteste Frau der Welt und würde anfangen, in Berlin Flüchtlinge aus der Ukraine, Geflüchtete aus der Ukraine zu
betreuen. Naja, wenn man an Jane Fonda denkt zum Beispiel, ne? Jane, die sich ja sehr, sehr klar positioniert hat und das hat ihrer Karriere wahnsinnig geschadet und sie hat das trotzdem nicht versucht, rückgängig zu machen oder so. Sie hat dazu gestanden, das sind meine Werte, dafür stehe ich ein. Und wenn ihr mich jetzt nicht mehr besetzen wollt, dann ist das so. Marlene hatte ja große Probleme, dann Filmrollen zu kriegen, weil auch die Amerikaner irgendwann gesagt haben, nö, die ist uns zu deutsch und die besetzen wir jetzt auch nicht mehr. Also es gab eine große, ganzseitige Anzeige sogar der deutschen, der amerikanischen Kinobetreiber, die gesagt haben, sie ist Kassengift und wir arbeiten jetzt nicht mehr mit ihr oder wir fordern auch von euch, dass ihr nicht mehr mit ihr arbeitet. Und gerade in diesen Zeiten kamen die lukrativsten Angebote aus Deutschland natürlich, weil die sie heim ins Reich holen wollten. Und dass sie das abgelehnt hat, zeugt natürlich von ihrer, von ihrem Rückgrat und ihrer Überzeugung.
So, was man, so letzter Punkt dazu, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass Frau Dietrich zu ihrer Zeit auch die bestbezahlte Schauspielerin der Welt war. Frau Dietrich war die erste überhaupt, die in ihren Verträgen stehen hatte, dass sie am Einspielergebnis ihrer Filme beteiligt wird.
Kluges
Mädchen. Heißt, da war schon ein bisschen Geld da, mit dem sie dann auch arbeiten
konnte. Die hat auch gut gelebt, ne? Das war eine Luxuspunz.
Ja, sie hat nie Geld gehabt. Also sagen alle, sie hat viel Geld verdient, aber nie Geld gehabt, weil sie immer alles rausgeschmissen hat.
Ja, aber sie hat es für sich benutzt und für ihre Freunde.
Ja.
Und das finde ich ja sympathisch.
Ja.
Sie hatte Steuerschulden wohl riesig in Amerika, weil sie eben die nicht zurückgelegt hat, die Gelder für die Steuer, sondern eben ihren Leuten geholfen hat.
Das muss sie hat, wie Paul eben schon gesagt hat, in Paris hat sie dann, also weil sie in Amerika gerade nicht gedreht hat, war sie in Paris und hat im Georges V gewohnt, einem Hotel. Und ihre Suite war, das ist verbrieft, Anlaufpunkt für alle Flüchtlinge aus Deutschland. Die konnten alle zu ihr in die Suite kommen, die haben Essen bekommen, die haben ein bisschen Geld bekommen, die haben aufbauende Worte bekommen, Betreuung von Marlene persönlich und sind dann weitergeschickt worden. Also das hat sie alles schon da sehr ernst genommen und dann kam, wie gesagt, zwischen 37 und 39 hat sie gar keine Rollenangebote mehr bekommen. Da ist sie dann so ein bisschen in den Jetset an der französischen Riviera, hat sie sich geflohen und hat sich da
hat eben nicht nur mit dem Vater, sondern auch mit allen Kennedy-Söhnen geschlafen.
Ja, wie man das so macht, wenn man es ernst meint. Ne? Ja.
Man muss halt hinter bestimmten Familien auch einen Haken machen können.
Ja, habe ich jetzt alle.
Ich bin sehr neidisch.
Ja. Dann kam, 39 kam dann Destry Rides Again, das war das erste große Angebot, wieder die erste große Hauptrolle, da hat sie dann einen Western gemacht, was sie erst auch nicht, hatte sie erst auch keinen Bock drauf, Sternberg hat ihr gesagt, sie soll das machen und dann hat sie es gemacht und Let's See What the Boys in the Backroom Will Have ist bis zu ihrem Tod einer ihrer meistgesungenen Songs gewesen. Und wegen dieser Dreharbeiten ist sie dann zurück nach L.A. und hat auch da ihre Villa dem intellektuellen Exilanten Jetset quasi einen Tisch gegeben und ein Bett und einen Ort, wo man sich treffen kann und Ideen diskutieren konnte. Und da hat sie dann den französischen Schauspieler Jean Gabin kennengelernt, mit dem sie eine dann sehr wilde, schöne, längere Affäre hatte. Und die beiden, also in dieser Gruppe, wie man da zusammensaß, wie man sich über den Krieg unterhalten hat und über das, was da passiert, sie wurde immer, ich sag jetzt mal, juckiger. Sie wollte was machen. Sie hat sich sowohl als Deutsche verpflichtet gefühlt, als auch als US-Amerikanerin, die sie mittlerweile war. Sie hatte die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt, weil sie das, also A, glaube ich, aus ganz diplomatischen Gründen, weil sie auch den amerikanischen Filmschaffenden suggerieren wollte, hey, ich will jetzt einer auch von euch sein, ihr könnt mich wieder buchen, ihr könnt mich besetzen, aber auch, weil eben ihre Seele ihr gesagt hat, ich möchte auch das Deutsche hinter mir lassen. Aber ja, sie fühlte sich verpflichtet und als dann Paris, also als die Deutschen in Paris einmarschiert sind, ist Jean Gabin an die Front und hat gesagt, okay, er geht jetzt tatsächlich als Soldat in den Krieg und er kämpft für Frankreich und sie war wohl ein bisschen neidisch, ja, dass er was gefunden hat, dass er tatsächlich machen kann, wie er gegen Hitler kämpfen kann und saß zu Hause rum und fühlte sich unnütz und hat dann die Hollywood Canteen entdeckt. Das war ein Ort, wo amerikanische Soldaten, bevor sie in den Krieg zogen, nochmal irgendwie ein paar schöne Nächte haben konnten.
Mit Promis.
Mit Promis, mit Stars. Ja. Also ne, die liefen da, also Marlene und Hedy Lamarr und was weiß
Bette
ich, wer alles.
Bette Davis, die gegründet hat.
Liefen mit. Da alle rum, sehr schön onduliert und haben mit den Jungs getanzt, haben ihnen Schinkenbrote geschmiert und die verteilt.
Ja, Vivien Leigh, alle möglichen großen Stars des Studios waren da und haben mit denen getanzt.
Ja.
Das war eigentlich der Job. Und alle waren sauer auf Marlene und Bette Davis, weil die beiden ungeschminkt und mit fettigen Haaren in der Küche waren und das Geschirr geschrubbt haben die ganze Zeit, anstatt mit den Jungs zu tanzen.
Sie und Hedy Lamarr, ja. Marlene, es gibt die Quote von Bette Davis, die dann irgendwie gesagt hat, get those crowds out of
ja,
the kitchen.
Ja, genau.
Die fand das nicht lustig.
Die fand das nicht lustig.
Überhaupt nicht. Aber ja, da glänzte Marlene auch wieder in ihrer ne, selbst inszenierten Rolle als ich bin Hausfrau. Die Übermutter, ich bin die Hausfrau, ja. Ich bin ja, die Deutsche, die es ernst meint. Und das war ja aber irgendwann auch nicht genug. Und dann ist sie auf Tournee gegangen und hat amerikanische Kriegsanleihen beworben mit einem Revue-Programm, mit Songs und so. Und dann sie hat dazu, das erwähne ich kurz, hat sie geschrieben in ihrem Tagebuch, ich bin auf Tournee, um Kriegsanleihen zu bewerben, die Bomben kaufen, mit denen sie dann Berlin bombardieren, wo meine Mama immer noch wohnt. Und ich kann eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil wenn ich drüber nachdenke, müsste ich aufhören, das zu tun, was ich tue. Und das will ich nicht, also höre ich auf, drüber nachzudenken. Mhm. So, aber das ist natürlich der Konflikt, in dem sie ist. Sie hat seit Kriegsbeginn keinen Kontakt zu ihrer Mutter. Sie fängt an, sich für Amerika, gegen Deutschland und gegen Hitler vor allem zu positionieren und zu engagieren, wohl wissend, dass ihre Mutter da immer noch drin sitzt und sie nicht weiß, was mit der Mutter passiert. Und sie finanziert die Bomben, die draufgeschmissen werden.
Das heißt,
werden.
Mit anderen Worten, sie hat das Große über das Persönliche gestellt.
Ja,
und das ist auch wiederum
preußisch,
toll.
Preußisch, ja. Immer.
Das muss man mal ja. können.
Und dann ist sie tatsächlich proaktiv geworden, hat sich beim amerikanischen Militär beworben, um an die Front zu fahren. Also sie war ja, wie gesagt, neidisch auf Gabin, dass er kämpfen darf. Und dann hat sie irgendwie für sich entschieden, ich will auch nicht nur jetzt hier in Amerika safe auf einem Traktor hin und her gefahren werden und ein bisschen die Beine zeigen und singen, sondern ich will wirklich auch an die Front. Ich will auch in die Gefahr. Ich empfinde es als meine Pflicht, als meine preußisch-deutsch-amerikanische Pflicht, dahin zu fahren. Und hat dann auch wieder über Rudi, ihren Ehemann, der musste das einfädeln und hat das auch getan, hat sie organisiert, dass sie erst nach Nordafrika kommt, wo Gabin stationiert war. Mhm. Also ne, wollte auch ihn wiedersehen. Aber sie ist dann tatsächlich mit einer kleinen Band, ohne Security, ohne irgendwelches Schanar, mitten rein und hat sich ohne Rücksicht auf Verluste mitten ins Kriegsgebiet begeben, um ihre Boys zu unterhalten, so hat sie die immer genannt. Also es war eine heiße, innige Liebesbeziehung zwischen ihr und diesen Jungs. Es gibt sehr, sehr viele Videomitschnitte davon. Es gibt kleine Filmchen, die man anschauen kann von damals, wo sie, also man sieht sie toll im Abendkleid, wie sie da in der irgendwo auf so einer kleinen Bühne steht im Sand und ihre Lieder singt und kleine Ansprachen an die Boys hält. Aber die krasseren Szenen, die tolleren Szenen sind eigentlich, ist immer das Bad in der Menge. Also wie sie wirklich von diesen Jungs, die sie ganz bewusst auch erotisch angestachelt hat, also denen sie lange innige Küsse gegeben hat, wenn sie auf der Bühne war, die sie wirklich erhitzt hat, um dann danach in der Menge darum gereicht zu werden, in den Armen dieser vielen ausgedörrten, verhungerten Männer. Das hat sie sehr genossen. Und das wird ihr später ja auch so ein bisschen angekreidet von den Historikern, dass sie sagen, ja, und was war das denn irgendwie für ein Engagement, wenn du eigentlich nur die heißeste Frau, die einzige Frau in der Büste sein wolltest. Ich finde es nach wie vor unfassbar schön, diese Bilder zu sehen. Aber ich sehe auch die Marlene, die das sehr genießt.
Also sie, es spricht uns Nymphomaninnen natürlich an, dass, sie, ne, dass sie dahin ist. Und die Tochter schreibt es in dem Buch Meine Mutter Marlene, was ja für mich die Grundrecherche aller Marlene-Informationen ist. Das kann ich ja sehr das empfehlen. Das Mommy Dearest von Das böse Marlene. Buch von der Tochter Maria
Marlene Lieber. Dearest.
Ja, Marlene Dearest. Die Mutter sagt, also die Tochter sagt im Nachhinein, dass die Marlene natürlich auch angefixt war von der urromantischen Idee, den todsgeweihten Frontkämpfern noch eine letzte schöne Nacht zu schenken. Mhm. Und Marlene Dietrich hat wirklich mit Kompanien geschlafen. Ja. Also die hat da nachts wirklich die Soldaten, das waren alles junge Männer zwischen 18 und 22 im Saft, die hat natürlich, weil sie Sex auch als im Prinzip, ja, die hat Sex jetzt nicht, die hat sicherlich nie einen Orgasmus gekriegt, die hat einfach nur gewusst, das gefällt denen, das gibt denen nochmal ein schönes Gefühl, die spritzen einmal ab und dann gehen sie gestärkt in Kampf. So nach dem Motto, also die hat das als Geschenk gesehen, ihren Körper als Geschenk gesehen.
Ihr ganzes Engagement immer bis über die Grenzen der Selbstaufgabe hinaus.
Genau, die hat sich als Vase genommen, wo man die Blumen reinsteckt.
The Vessel.
Und ja, genau, als Gefäß und das kann ich sehr nachvollziehen. Ich wäre genauso, wenn ich alleine gewesen wäre als Tatjana. Kamm-Damm der Front. Als Kamm-Damm der Front hat sie sich gesehen. Und das ist natürlich auch wieder toll in dem Selbstbetrug. Ich meine, was kann man da alles reinlesen?
Ja.
Ne, in dem Wahn, umschwärmt zu sein, in dem Wahn, die einzige Frau zu sein, die diesen Männern jetzt noch Lebensmut für den endgültigen Kampf gegen Hitler gibt und so weiter. Da sind so viele kranke Gedanken, die in diesem Kopf waren, die aber dazu geführt haben, dass sie eine Heldin wurde.
Ja,
und das ist doch das Tolle.
Finde ich auch.
Wie hat die das denn geschafft?
Diese Archetypen, die sie so in sich vereint hat, wie sie sich inszeniert hat zwischen der universellen Mutter, der Femme Fatale, der Preußin mit totaler Selbstaufgabe, Soldatentochter und so, das sind ja alles diese Facetten, die sie ausmachen und die sie immer, diese Spannung zwischen diesen einzelnen Punkten, die sie immer wieder auch selbst inszeniert und benutzt, aber die sie einfach ausmachen. Sie war das.
Und
so.
Daraus wurde die Legende, die bis heute, und ich schwöre euch noch in 150 Jahren, wer redet heute noch von Grete Weiser, wer redet noch von irgendwelchen komischen Namen, aber Marlene Dietrich ist ein Name wie Marilyn Monroe, das wird man noch in 200 Jahren, wird man den Namen noch kennen und deswegen müsst ihr alle diesen Namen kennen.
Leute, sie ist sogar vom Geheimdienst angeheuert worden, also sie hat, denen ist aufgefallen, wie ernst sie das Engagement meint und wie tief empfunden das für sie ist. Und deswegen wurde sie vom OSS, das wurde dann später der CIA, der amerikanische Geheimdienst, angeheuert als geheime Mitarbeiterin. Und die haben mit ihr ein Radioprogramm erarbeitet, das dann auf Schallplatten gepresst wurde, wo sie auf Deutsch deutsche Lieder nochmal umgetextet haben, dass sie noch hoffnungsloser, noch todnäher, noch entmutigender sein sollten, weil die Idee war, dass das irgendwie an die deutsche Front kommt, dass die deutschen Soldaten diese Lieder hören und so demoralisiert und demotiviert werden, dass sie den Krieg abbrechen und nach Hause gehen.
Kam daraus nicht auch Lilli Marleen?
Lilli Marleen war Teil des Programms immer wieder.
Lilli Marleen ist ja Teil des Programms und Lilli Marleen auf Englisch und Lilli Marleen auf Deutsch sind zwei völlig unterschiedliche Lieder.
Wie sie in Judgment at Nuremberg ja auch dann tatsächlich nochmal, also der Charakter sagt das ja nochmal.
Lilli Marleen ist natürlich auch klar, das ist ja so traurig.
Ja.
Das hätte mich auch als Soldat kann man sich auch jetzt vorstellen in der Ukraine, wenn die Ruslaner hören, dann werden die nicht so traurig sein, wie wenn sie so Lilli Marleen-Lied hören werden.
Ja, und sie hat sich dann über die Front vorgearbeitet, wie die Truppen auch, also in Nordafrika angefangen, ist über Sizilien, Rom, Anzio, Grönland, Island und dann über England nach Frankreich und war dann, als man in Deutschland einmarschierte, war sie in einer der ersten Truppen tatsächlich vor Ort. Ist mit einer der ersten Truppen in Deutschland rein und war dann in Stolberg. Das war ihr erster deutscher Ort, in dem sie ankam. Und sie hatte natürlich panische Angst vor der deutschen Reaktion, weil Deutschland, und das ist ja auch breit überliefert und hielt sich ja bis weit nach den 60ern noch, große Teile Deutschlands sie als Verräterin sahen und mit ihr gebrochen hatten, weil sie eben ihr Heimatland verraten hat. Und die haben nicht verstanden, dass sie sich gegen Hitler positioniert hat und nicht gegen die Deutschen an sich.
Typisch deutsch.
Ja, ja. Und was dann für sie total schön war, dass sie halt in Stolberg reinkam und erkannt wurde von einer Hausfrau und die dann wirklich, ich meine, Krieg total zerbombt und gerade marschieren die Truppen hier ein, aber die sind dann wirklich, die Mutti ist dann von Haustür zu Haustür gerannt und hat Zutaten für einen Kuchen zusammen gesucht, ja, und hat dann Marlene diesen Kuchen gebacken, auch als Dankbarkeit, weil sie das, weil diese Frau dankbar war, dass sie sich gegen Hitler positioniert hatte. Dann wird Berlin erobert, sie darf aber noch nicht rein. Also es wurde natürlich als viel zu gefährlich angesehen jetzt. Da waren ja überall noch Snipers, es waren ja überall Scharfschützen. Und so, da jetzt gleich Marlene reinzuschicken, war ihnen zu heiß. Die Mutter wurde dann aber gefunden. Also sie wusste
praktischerweise
dann,
okay, durch einen General, natürlich, mit dem Marlene auch geschlafen hat. Und den sie in Berlin dann instruiert hat, dass er gefälligst die Mutter da aus der Wohnung holt und dann eine warme Suppe schenkt.
Sie haben sich dann kurz wieder gesehen und ein paar Monate später war die Mutter dann auch tot und hat auch wieder dieser Typ dafür gesorgt, dass die Mutter heimlich da aus der Wohnung rausgeschafft wurde.
Der hat auch die Schwester irgendwie da weggeholt aus Bergen-Belsen.
Schwester ist ein gutes Stichwort, da kommen wir jetzt kurz zu. Marlene war, so will es die Legende, ist dann nach Bergen-Belsen, um die Schwester im Lager zu suchen, weil sie sicher war, die müsste im Lager sein.
Sie wusste nur, sie ist in Bergen-Belsen und hat das automatisch mit dem Konzentrationslager verknüpft.
Hat da vor Ort die Horror-Szenarien gesehen. Also es gibt Videomaterial von einem Offizier, der das beschreibt, dass er ganz bewusst ihr als Deutschen die schlimmsten Teile gezeigt hat, also die Leichenberge und die lebenden Skelette, wie er sie nennt, weil er fand, sie als Deutsche müsste das sehen. Sie hat sich nichts anmerken lassen, aber es hat sie auf jeden Fall geprägt. Und dann musste sie feststellen, dass ihre Schwester eben mitnichten im Lager in Bergen-Belsen war, sondern mit ihrem Ehemann eine Nazi-Kantine und ein Kino betrieben hat, wo die sich die Zeit vertrieben haben zwischen Menschen töten. Und dann hat Marlene vor Ort noch für ihre Familie gebürgt, hat gesagt, nein, die gehören zu mir. Deswegen durften die in diesem Kino bleiben und durften da weiterleben.
Und sind nicht verhaftet worden.
Genau, und hat aber ab da die Schwester verleugnet, ab da war sie tot. Ja. Sie sagt in jedem Interview, nein, ich habe keine Schwester, gibt es überhaupt nicht so als Quatsch.
Und überleg mal.
Ja, sie findet dann Gabin, sie knutschen filmreif auf irgendeinem Panzer, es gibt Szenenapplaus, ist alles ganz toll erzählt. und man fährt dann zurück, Mutter ist tot, man fährt zurück und dann fängt für mich ein Teil an, den ich spannend finde, weil sie sagt, sie wurde, also nach der Intensität, sie sagt, das sind die glücklichsten Jahre ihres Lebens gewesen, die Kriegsjahre, die Frontjahre, weil diese Intensität, dieses Sense of Bestimmung, dieses ich tue hier was Wichtiges, mein Leben hat endlich einen Sinn, ich mit meinen persönlichen Problemen verschwinde quasi hinter meiner Aufgabe, so bin ich kodiert worden, das ist mein preußisches, so bin ich kodiert, das war dann weg und dann fand sie Hollywood und Filmwelt und so, das war dann alles Zinnett und Philippans. Und sie sagt, also es gibt ein berühmtes Zitat von ihr, sie sagt, ich bin zum Filmstar degradiert worden dann, nach den Jahren meines wichtigen Schaffens bin ich jetzt irgendwie wieder ein Filmstar und muss mir Gedanken darüber machen, wie meine Haare liegen und das finde ich doof. Ja,
alles
und sie sagt, alles, was danach kam, war Prostitution, alle Filme, die danach kamen, waren Prostitution für sie, das hat sie wirklich nur noch gemacht, um Geld zu verdienen und ja.
Man kann es auch ein bisschen verstehen, dass natürlich dieser enge Kontakt mit dem Publikum, die war ja früher, in den 20er Jahren Theater, Komparsen, da hast du nicht den engen Kontakt mit dem Publikum, wenn du drei Sätze sagen kannst und dann in Bus zum nächsten Engagement hetzen musst innerhalb des Abends. Aber da bei der Front, diese ganze schwitzige Nähe und die Gefahr und das schweißt so zusammen. Ja, die Intensität, das schweißt so zusammen.
So gefeiert zu werden, so begehrt zu werden von diesen Tausenden
absolut,
von Männern,
absolut.
Der einzige Hoffnungsschimmer, der einzige Lichtstrahl zu sein absolut. In diesem Leben dieser totgeweihten Männer.
Im
natürlich,
Prinzip packe ich
kann
jetzt
nie
meine Koffer und fahre in die Ukraine. Also wirklich, sie hatte ja
die
so
die
recht.
Warten schon,
ja, die warten alle. Aber
um es ganz kurz abzuschließen, will ich eine Sache noch erzählen, weil wir sparen uns jetzt ganz viel, aber eine Sache will ich noch kurz erwähnen und das ist ihr Auftritt in Tel Aviv. Sie ist dann als Deutsche Jahre später nach Israel, um da ein Konzert zu singen, als sie schon auf Konzerttour war und hat in Tel Aviv, wurde groß empfangen, weil man wusste natürlich in Israel, wusste man ganz genau um ihr Schaffen, für dass sie auch einen Preis bekommen hat, The Medal of Freedom 1947.
Die höchste zivile Auszeichnung
Amerikas auf Bestreben und Bemühen der Veteranen, weil sie das selber nicht plakatiert hat. Die haben darauf bestanden, dass sie dieses Ding kriegt für ihr Engagement, weil die sagten, die war die Einzige, die mit uns hier so war. Niemand
Scheiße
anderes hat das so gemacht.
Ja.
Und sie kam nach Tel Aviv und mit Burt Bacharach als ihr
Conductor,
genau, der das alles gemacht hat für sie immer. Und die Regel war, es durfte in Israel nicht, im Bühnenprogramm nicht auf Deutsch gesungen werden, gesprochen werden. Das war ein absolutes Verbot. Und dann sagte man ihr, ich hoffe, sie haben nicht
also kulturelles Tabu, sagen wir mal so. Die deutsche Sprache war feindes
ging
Land.
Nicht. Ging völlig verständlich.
Ja.
Und überliefert ist, dass man ihr sagte, ich hoffe, sie haben kein Lied auf Deutsch dabei. Und sie sagte, ein Lied, ich habe 9.
Ja.
Und ich werde die singen. Und sie hat die auf Deutsch gesungen. Und Burt Bacharach beschreibt das sehr rührend. Er sagt, das ist das Bewegendste, was er je gesehen hat, als sie dann, ich glaube, es ist Sag mir, wo die Blumen sind, anfängt, rhythmisch zu rufen. Singen ist ja bei ihr so ein bisschen, aber rhythmisches Rufen konnte sie, brachen alle Dämme im Theater. Und es war plötzlich wieder, alle haben geweint, alle haben ihr verziehen und sie wurde frenetisch gefeiert. Ja. Das waren ja dann die letzten Jahre, bevor sie sich zurückgezogen hat, waren ja ihre Tourneejahre, wo sie dann eben oft auch in Las Vegas dann für ihre Boys gesungen hat, obwohl natürlich das Publikum ganz viele andere Leute hatte. Aber das war das Einzige, womit sie sich das irgendwie entschulden konnte, dass sie das macht. Da war sie schon sehr auf Drogen. So ja, aber da war sie halt auch sehr auf Drogen, schon sehr betrunken. Ja. Sie ist ständig von der Bühne gefallen.
Psst, erzähl nicht alles, was ich erzählen will.
Ich dachte, du erzählst mir den Rückzug. Okay, dann mach du, dann übergebe ich.
Nein. Erstmal erzähl ich über.
Hör auf, dann mach du.
Auf. Nein. Sei einfach still. Also, ich muss nochmal zurückgreifen auf das Jahr 1945 gehen. Und zwar war die Befreiung. Marlene war in der Nähe von Aachen, hat den Kuchengeschenk gekriegt. In der Zeit ist Billy Wilder auch ein Berliner Exilant, der zu einem der besten Regisseure Hollywoods wurde, ist als einer der ersten amerikanischen Journalisten, Filmemacher nach dem Krieg nach Deutschland gekommen, hat einen Film, glaube ich, mitproduziert über
die Lager.
Über die Lager. Und ist über das zerstörte Berlin geflogen und hat gefilmt und ist durch Berlin gefahren und hat gefilmt diese ganzen Trümmer. Ich meine, die Stadt war ja Trümmer, Trümmer, Trümmer. Und der hat aus dem, was er da gesehen hat, als die Amis nun kamen, 45, die Stadt befreit haben, da hat er sich gedacht, ach, das ist doch eine gute Filmidee, da machen wir was draus. Der hat 3 Jahre später einen Film eben entwickelt, eine auswärtige Affäre, A Foreign Affair, die im Prinzip relativ zynisch und böse beschreibt, wie die Amerikaner, die nun kommen, um das wahre, gute, demokratische nach Deutschland zu bringen, natürlich sofort merken, dass ihre Zigaretten und ihre Schokolade bedeuten, dass sie freie Bahn bei den Mädels haben und alle sofort mit deutschen Fräuleins ins Bett gehen und die deutschen Fräuleins natürlich für eine Nylonstrumpfhose ihre Beine breit machen. Und diese ganze Geschichte hat der zu einer Komödie verwebt, zu einer, ja, man kann es gar nicht beschreiben, es ist im Prinzip eine Dreiecksgeschichte, es ist eine Komödie, es ist eine Farce. Und in dieser Farce spielt auch eine böse Nazi-Geliebte, die unter falscher Identität in einem Nachtclub auftritt mit. Und da hat er Marlene für angefragt. Und 1948 wurde dieser Film gedreht und Marlene Dietrich war entsetzt. Natürlich sie als Nazi-Geliebte. Das war ja nun gegen alles. Aber Preußen, diese Wahrheit, hat sie gesagt, wenn ein Billy Wilder glaubt, dass ich das machen soll und dass ich die Richtige für diese Rolle bin, dann mache ich das, weil ich traue den Regisseuren. Und sie hat immer mit guten Regisseuren gearbeitet, eigentlich. Nicht immer, aber sehr gute. Sie hatte Hitchcock, sie hatte alles immer die Besten eigentlich. Sie hatte Fritz Lang und. Und na gut, sie hat die Rolle angenommen und spielt also in diesem Film eine Erika von Schlütow, die also eine femme fatale, wie immer, ne, Ex-Prostituierte, Nachtclubsängerin, wie immer, die mit so einem Amerikaner wegen einer schicken Matratze und Nylon und Kaffee rumvögelt. Und dann kommt eine amerikanische spießige Landpomeranze, die Moral der Truppen prüfen soll.
A Congresswoman,
Phoebe Frost von Jean Arthur, auch sehr gut gespielt. Ja. Die kommt nun ins Land geflogen und soll die Moral der Truppe überprüfen und kommt also mitten rein in dieses Wespennest und alles geht schief und alles wird durcheinander und sehr lustig. Den Film muss ich jetzt gar nicht erklären, den guckt ihr euch selber an, der ist sehr amüsant. Ich liebe ihn deswegen, weil Marlene in diesem Film wirklich in den Ruinen von Berlin spielt. 2 ganz tolle Songs mit Friedrich Holländer, von Friedrich Holländer interpretiert, Black Market und In the Ruins of Berlin.
Und die, Illusions.
Und Illusions, 3 sehr gute Songs. Und auch Friedrich Holländer am Klavier zu sehen ist. Es ist so ein bisschen Filmhistorie mit dabei. Es sind so ein paar alte Ufa-Schauspieler mit dabei. diese Bilder, die Billy Wilder 1945 gemacht hat, hat er mit in diesen Film reingeschnitten. Also es ist wirklich ein Berlin, wo einem die Haare zu Berge stehen, was alles kaputt ist. Und dieser Club, dieser Nachtclub, der in dem Film Lorelei heißt, ist übrigens 1:1 kopiert worden im Studio. Das ist der Club Femina. Der war in der Nürnberger Straße, wo heute das Hotel Ellington ist, in dem es auch eine Femina Bar gibt scheinbar. War ich aber noch nie. Und diese Story ist ein bisschen durcheinander und ein bisschen blöd, weil zum Schluss natürlich irgendeine Moral gewinnen muss und so weiter. Aber der Film hat so zynische Momente, so böse ist Marlene manchmal, das lässt die konservative Moral ein bisschen vergessen. Insofern ist es einer meiner Top 3 Lieblingsfilme von Marlene Dietrich, glaube ich, den ich also sehr empfehlen kann.
Die Leute, die das Buch geschrieben haben, müssen wahnsinnig viel Spaß gehabt haben, weil das inzwischen drin.
Billy Wilder.
I have a new Führer now, Heil Johnny und so. Da sind so kleine Sätze drin, kleine, wo du echt böse Hände über den Kopf zusammenschlägst und denkst, meine Güte.
Also zu Foreign Affair noch so viel von meiner Seite. Das sollte eigentlich ein Propagandafilm gegen die Deutschen werden. Herr Wilder hat sich das dann anders überlegt. Die Armee, die US-Armee, die den Film teilweise mitfinanziert hat, ist daraufhin war so ein bisschen Mist. Nachdem sie gesehen hatten, was Herr Wilder daraus gemacht hat. Der Film war einer der ersten Filme, die vor dem US-Kongress verdammt worden sind. Also die Amerikaner sind dazu aufgefordert worden, sich diesen Film nicht anzugucken. Und auf Deutschland gesehen, A Foreign Affair war bis 1977 in Deutschland verboten.
Das überleg dir mal.
Die bis Deutschen 1977!
Das ist so schlimm, ne? Hm.
Also weil die Deutschen sich so nicht sehen wollten.
Es gibt auch Enterprise-Folgen, die bis heute nicht gezeigt wurden. Die wurden rausgenommen aus dieser Serie, weil da die Deutschen als Nazis gezeigt werden. Wie peinlich, schrecklich ist doch diese Verdrängung in Deutschland immer noch.
Also
immer noch.
Warum ich das jetzt sage, ist, es hat natürlich, also A Foreign Affair war nicht der Anfang, aber die Fortsetzung einer Urangst, die Marlene hatte, nämlich, dass die Deutschen sie nicht mögen, weil sie sich gegen Hitler ausgesprochen hatte. Sie hatte sich ja nie gegen die Deutschen oder gegen Deutschland ausgesprochen, sondern immer gegen die Nazis. Ja. A Foreign Affair war halt das erste Mal, dass sie versucht hat, wieder im deutschen Kino so ein bisschen mit ihrem Publikum in Verbindung zu treten. Das hat nicht funktioniert. Also, dass dieser Film mehr als 20 Jahre in Deutschland verboten war, beweist nur, was der auch für eine Kraft hat. Und es ist ein wirklich hochamüsanter Film, der für jede Tunte dieser Welt ein paar wirklich schöne Spitzen
hat. Absolut. Und die Lieder. Ich habe Illusions ja schon gesungen.
Ich habe es ja gerade bei Sascha Velour in dem Programm, was ja sensationell toll auch war. Und ihre letzte Nummer ist Illusions auch.
Nicht dein Ernst.
Wunderschön.
Werde ich schon wieder schamlos kopiert.
Ja, natürlich. Ja. Die Welt. Natürlich.
Auf internationaler Ebene.
Nicht Marlene Dietrich, sondern bei dir schreibt man ab.
Natürlich.
Ja, so ist das.
Der Film wurde übrigens in Deutschland, wo du sagst, er ist verboten gewesen. Also ich weiß, dass er auf jeden Fall nie im Kino lief. Und bis heute gibt es keine deutsche Synchronfassung. Bis heute nicht. Wurde nie synchronisiert. Wie kam der denn in der ARD? Höchstwahrscheinlich mit Untertiteln dann. Es gibt keine deutsche Synchronfassung, habe ich gelesen. Also insofern, Leute.
Falls das stimmt, ich weiß das nicht. Falls das stimmt, möchte das bitte irgendjemand mal machen?
Ja.
So, wir fordern mal dazu auf.
Wir könnten mal ein Hörspiel machen, das auf Deutsch diesen Film unter die Leute bringt.
Also dazu nochmal Folgendes. Es gibt von vielen Marlene-Filmen ab den 40er Jahren Hörspielfassungen, die alle auf YouTube zu finden sind. Okay. Es gibt von A Foreign Affair eine Hörspielfassung.
Oh, wie toll.
Die ist 1:10 lang, die ist auch sehr schön. Und die wir tun sie in die Shownotes.
Das ist ein guter Tipp.
Wenn du mir das schickst, mache ich das sehr gerne.
Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Ja, Leute, also wie gesagt, Barbie hat es schon erwähnt, die Karriere von Marlene, die lässt sich so in bestimmte Kapitel aufteilen. Also die Sternberg-Filme waren das erste Kapitel, was zu Weltruhm geführt hat. Dann 1939, hast du erwähnt, der große Bluff war ein kompletter Imagewandel. Da wurde sie vom Vamp zur Komödiantin so ein bisschen. Sie hat da die tollste Kampfszene überhaupt, wie sie sich da schlägt mit James Stewart. Das ging so dieses zweite Image, also sie war dann zwischendurch Kassengift und alles, aber diese zweite Filmkarriere nach Sternberg ging so bis 1952, das hörte auf mit einem Western, Rancho Notorious, und man muss sagen, Paul hat es vorhin schon gesagt, bevor wir angefangen haben zu produzieren, wie viele Filme insgesamt waren gut von ihr, vielleicht 7.
Also sagen wir mal, die man gesehen haben muss, um zu begreifen, wer Marlene Dietrich ist, sind 7 oder 8.
Ja.
Und ansonsten hat sie auch viel für,
Scheiß gemacht.
Ich sag mal freundlich, hat sie auch viel für Geld gehabt.
Ja, aber wirklich.
Aber das ist also, Wilder sind die Besten, finde ich.
Sind die Besten. Also, wir kommen ja noch zu den Besten, den wollen wir noch gar nicht verraten. Ja. Aber es waren Filme dazwischen, zwischen 39 und 52, die waren absolut schrecklich. Die waren dann nur gut, weil sie sich die Beine gold angemalt hat oder irgendwas und dann Bleivergiftung hatte wochenlang. Aber am Ende des Tages wurde sie älter und wir haben ja vorhin schon gesagt, ihr Charakter war so, sie hat das Alter überhaupt nicht akzeptiert. Sie war wie Mae West, die übrigens Garderobe an Garderobe, also und die haben beide nebeneinander sehr gut befreundet gewesen. Mae West hat immer mit Rudy geschlafen, mit ihrem Mann und so weiter nebenan und die Tochter durfte nicht rein. Das steht alles ganz toll in meine Mutter. Und die hat also diesen Nimbus gehabt, ich altere nicht, ich bin die Beste in allen Belangen und das erwarte ich auch, dass so mit mir umgegangen wird. Und Hollywood hat sich aber ein bisschen verändert mit den Jahren und sie war aus der Zeit gefallen. Die hat so einen Aufwand gemacht und hat so viel Extrawürste immer verdient oder verlangt, dass die natürlich irgendwie nicht mehr besetzt wurde richtig in guten Filmen und hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, gute Rollen zu finden. Und dann hat sie trotzdem immer mehr Geld verlangt, aber wurde immer weniger geguckt, also wurde immer unerfolgreicher im Hollywood-Kosmos und hat dann aus purer, wie soll ich sagen, nicht Not, aber sie hat irgendwie, sie war befreundet eng mit ihrer Leckschwester zeitweise relativ, Edith Piaf.
Ja, laut.
Und die hat irgendwie so ein Engagement in Las Vegas gehabt. Und Las Vegas ist ja heute jetzt für große Stars ein besonders prestigeträchtiger Auftrittsort. Aber damals war das die Reste-Rampe für ausgediente Has-Beens.
Mariah Britney Gaga.
Früher.
Nee, damals halt Elvis.
Damals war es so, ja, noch vor Elvis. Das war ja noch in den 50er Jahren. Da war Las Vegas im Prinzip ein mafiöses Nest im Sand. Und da ist Edith Piaf als Französin irgendwie aufgetreten und sie ist dahin und hat gesehen, okay, die greift dann eine Menge Geld ab für 5 Tage Singen und hat sich überreden lassen, nicht mal in einem der ganz großen, sondern in einem relativ kleinen Nachtclub, im Sands, glaube ich, für, ich sag mal, 10 Tage, $30,000 und hat gesagt, du, ich muss da nur 10 Lieder singen pro Abend und fertig und das Geld habe ich so in der Tasche. Und hat es gemacht wegen des Geldes. Und hat plötzlich gemerkt, wow, das hat Spaß gemacht. Es war nicht so anstrengend wie ein Film. Und die Leute, die gekommen sind, waren Fans. Also die haben mich geliebt. Die haben mir Blumen auf die Bühne geworfen. Und die haben geklatscht und gejubelt und fanden meine Lieder toll. Ja gut, dann nehme ich das für nächstes Jahr mal wieder an. Und dann hat sie am Anfang so einmal im Jahr hat sie so 14 Tage Las Vegas so eingebaut. Und hat plötzlich gemerkt, oh, ich kriege Anfragen aus anderen Städten. Und daraus wurde die dritte Karriere, nach der Hollywood-Karriere kam dann eben die Gesangskarriere. Das heißt, sie hat mit ihrer nicht vorhandenen Sangstechnik, aber mit ihrer schönen Stimme, also sie hat ja diesen tiefen Klang, den mag ich ja, diese Marlene-Stimme, hat sie sich Lieder auf den Leib schneidern lassen, wieder von sehr guten, sehr gute, Komponisten und Texter und hat sich ein Programm zusammengesammelt, mit Hilfe ihrer Tochter auch. Sie hat auch selber viele Geschmacklosigkeiten dazwischen gehabt. Also Puff, der Zauberdrache, wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen als Lied. Und hat damit also eine Karriere als Sängerin, die dann wirklich nochmal 30 Jahre ihren Ruhm verlängerte. Sie ist weltweit getourt. Sie ist überall gewesen. Sie war nicht in der Lage, ein Privatleben zu führen. Sie musste immer der Star sein, deswegen war das für sie perfekt. Mhm. Aber in diesen Jahren hatte sie einmal wie an der Front den direkten Kontakt zu Bewunderern, was sie geflasht hat. Dann war immer Geld in der Tasche. Das war auch wichtig, weil sie auf einem wahnsinnig hohen Niveau von Luxus gelebt hat. Und trotzdem ist es natürlich nicht dasselbe wie an der Front mit einem Sinn, also der Lebenssinn, den sie da hatte in den Frontjahren, der ist ihr danach abhanden gekommen. Und wie du schon sagst, alles danach war für sie oberflächlich im Prinzip. Und das hat dazu geführt, dass sie natürlich angefangen hat zu saufen. Und dass sie angefangen hat, Tabletten zu nehmen. Und dass sie angefangen hat, sich gehen zu lassen. Trotzdem stand sie jeden Abend auf der Bühne. Es gibt ja leider nur eigentlich in Bild das einzige Konzert von 1972, wo sie 71 ist. Da kommt eine kleine, schon von Altersarthritis in den Armen geplagte, hauchdünne Person mit einem riesigen Kopf. Die sieht ja aus wie bei Mars Attacks. Ne, da kommt die da auf diese Bühne.
Judy Garland.
Ja, hat riesen Kopf und ganz dünnen Körper in diesem Palettenkleid eingenäht. Und die kommt, wie du vorhin sagtest, Paul, eine 1,50 Meter Frau wirkt plötzlich wie 4 Meter. Die kommt alleine auf eine riesen Bühne und braucht kein Orchester, das ist im Hintergrund versteckt. Sie braucht keine Tänzer, sie braucht nichts. Sie braucht nur ihre Aura und steht da vor einem Mikro und guckt und der Saal hält die Luft an. Und dann singt die ihre Lieder, die jetzt auch nicht besonders toll gesungen sind und auch nicht besonders superlativ sind. Und der Saal hält die Luft an. Die Legende, diese Aura, die sie mitbringt, ist überlebensgroß. Mhm. Und das ist so toll. Mhm. Also, und da kann ich diese Sucht danach auch so verstehen. Mhm. Ich glaube, ihre letzten Tourneen waren auch mit also ihr letztes Konzert oder eins der letzten war in Sydney, da ist sie besoffen vom Orchestergraben, in den Orchestergraben gefallen, hat sich den Oberschenkel gebrochen, damit war das Thema dann auch endgültig durch. In Tel Aviv, durch.
Das Schlüsselbein.
Ja, in Baden-Baden, ihren Arm. Ich meine, die ist dauernd besoffen irgendwo hingefallen.
Ja, das hat aber auch was damit zu tun, dass es keine guten Kontaktlinsen gab und sie auf der Bühne keine Brille tragen wollte.
Ja, natürlich. Und die hat ja Krankheiten auch ignoriert. Die ist ja am Tag danach mit in Baden-Baden wieder bei dieser UNICEF-Gala aufgetreten mit gebrochenen irgendwas und ist erst danach ins Krankenhaus gegangen. Die hat das so lange ignoriert.
Ja,
so.
Preußen.
Und voller, also ich meine, die hat auch immer 100 Promille einfach im Blut, ne? Die hat das gar nicht gemerkt, höchstwahrscheinlich.
Na,
nicht
das
mehr.
Weiß ich.
Das ist ja wie Chantal. Ich meine, Chantal kann ja auch nur deswegen auftreten, weil sie nicht mehr merkt, wie voll und kaputt und alles. Also das ist alles toll.
Wir haben Chantal lieb, Marlene auch.
Ja.
Und aber wie gesagt, also die Gemeinsamkeiten
zwischen Chantal und Marlene hier finde, ist
in Tel Aviv von der Bühne, in der Tel Aviv, in der Mitte des Konzerts von der Bühne zu fallen, sich die Schulter zu brechen, wie man im Nachgang festgestellt hat, dann zu sagen, dann halte ich den Arm halt den Rest des Konzerts angewinkelt und dann das Konzert zu Ende zu singen, das muss man erstmal machen.
Das muss also man Hut ab. Erstmal machen. Hut ab, muss ich auch sagen. Und dass sie das alles so geschafft hat, ist sensationell. Und dann hat sie eben, als nun wirklich 74 war sie, 73, da heilt der Körper nicht mehr so, wie du es verlangst von deinem Körper. Sie hat gesagt, Körper, heil. Und der Körper hat gesagt, fick dich. Mhm. Und dann war das eine offene Wunde und die war 8 Monate im Streckverband. Und nach diesen 8 Monaten hat sie, und auch das ist eine schlaue, ist schlau. Spät, aber nicht zu spät, hat sie gesagt, so, und jetzt ist Cut. Jetzt ziehe ich mich zurück in meine Wohnung und ich will nicht, dass mein körperlicher Verfall, schlimm genug, dass vielleicht ein Foto von mir in irgendeinem Rollstuhl am Flughafen überhaupt gemacht wurde, aber meine Marlene, Illusion muss weitergetragen werden bis zum bitteren Ende und ich werde jetzt einfach nicht mehr auftreten in der Öffentlichkeit. Und ab da ist sie in Paris in der Avenue Montaigne 12, zu der ich noch eine sehr schöne private Geschichte zu erzählen habe gleich.
Wurdest du
da
gefickt?
Ist
auf einem Balkon mit Mücken.
Ich fand den Typ eigentlich hässlich, aber es war in dem Haus.
Da hat sie sich zurückgezogen und das ist jetzt auch in dem Meine Mutter Marlene Buch natürlich drastisch von der Tochter beschrieben worden, wie die sich dann zurückzieht und die ganze Welt ausschließt und nur noch über Telefon mit der Außenwelt verbunden ist. aber natürlich mit einer Außenwelt, die bedeutet, sie hat nachts dann angerufen bei der Queen, sie hat nachts angerufen bei Ronald Reagan, der damals dann nicht mehr Schauspieler war, sondern der Präsident der Vereinigten Staaten, aber sie wollte gerne sagen, dass sie irgendwas gut fand oder schlecht fand. Sie hat also Telefonterror ausgeübt, weltweit.
We call it drink and dial.
Ja, drink and dial. Ein Glück, dass es noch kein Internet gab, oder sonst hätte sie sich zu Tode getwittert. Ja. Sie wäre schlimmer. Ja, nee, noch schlimmer. Noch Roseanne.
Oh Gott, true.
Ja, ja. Die war ja auch nicht ohne. Also nee. Die hatte nicht immer, die hat sehr böse Kommentare an Zeitungsausschnitte und so weiter. Wir haben ja in Berlin diese wahnsinnige, also diese Riesensammlung, ihr gesamter Nachlass ist in Berlin. Mhm. Es gibt einen Mini-Teil in einer Ausstellung, aber das Größte ist immer noch verschlossen
im Archiv.
Ich hoffe mal, dass mal eine Riesenausstellung kommt, wo alles veröffentlicht wird, weil es sind unglaubliche Bruchseiten dabei. Und sie hat selbst ihren engsten Freunden verboten, sie wieder zu sehen. Sie hat sich also wirklich
Meine Lieblingsgeschichte zu dem Thema ist die mit Hildegard Knef. Ja. Hilde ist bei ihr gegenüber, ruft sie an, sagt, ich bin bei dir gegenüber, warum lässt du mich nicht rein? Marlene sagt, das möchte ich nicht und winkt mit der Gardine.
Genau, ich sehe dich und winkt mit der Gardine.
Ja.
Hinter der Gardine.
Ja, das hat sie bei mir im Prinzip auch gemacht. Jetzt habt ihr meine Geschichte vorweggenommen, aber gut.
Du hast bei Marlene angerufen und sie hat mit der Gardine gewinkt?
Ich bin mit Blumen zu dem Yves Saint Laurent Laden gegenüber der Avenue Montaigne 12 gegangen. Da war ich 20 vielleicht. Und
also vor zu vier
ihren
Jahren.
In ihren Lebzeiten noch. Und ihr Balkon war der einzige mit Geranien. Sie hat Geranien geliebt.
Deutsch. So,
Deutsch. Und daher wusste ich, was ihr Balkon ist. Und es war so gegen 17, 18 Uhr und ich stand da und hatte einen Blumenstrauß. So, und dann habe ich mir das angeguckt und bin dann rübergegangen und habe gesagt, ich gehe einfach durch und gucke, wie weit ich komme. Ich bin in das Haus reingegangen und der Fahrstuhl war 5 Meter vor mir. Und da wurde ich zurückgerufen von dem Concierge, der dann natürlich hockte in der Eingangshalle und mich rausgeschmissen hat. Der hat die Blumen genommen und hat mich rausgeschmissen. Und dann bin ich wieder zurück gegenüber auf diese Yves Saint Laurent Ladenseite und habe hochgeguckt. Und was soll ich euch sagen? Ich bin der Meinung, sie hat mir Lichtzeichen gemorst, weil in der Wohnung das Licht an und aus ging. Aber vielleicht habe ich es mir auch eingebildet.
Wahrscheinlich eine nervöse Zuckung.
I'm just gonna ignore that.
Das war Ende der 80er, Anfang der 90er in Paris. Ja. Nein, die hat dann natürlich ein weltweites Drogennetzwerk gehabt, was ihr über verschiedene Quellen alles in die Wohnung gespült hat, was sie brauchte. Und sie wurde schnell von allem noch abhängiger als sie.
Aber alles Prescription, ne? Es war alles auf Rezept, oder?
Ja, aber sie hat alles. Jeder Arzt hat ihr alles geschickt. Es wurde nichts hinterfragt. Und es war auch nicht so bekannt, wie schrecklich abhängig das macht. Und die Tochter war dauernd da, aber die lebte halt in Amerika. Und hatte da eine eigene Familie aufgebaut. Und Marlene war einfach eine unmögliche Mutter. Also die war übergriffig und die hat die Tochter ausgespielt und den Mann nicht akzeptiert und die Kinder schlecht gemacht von der Tochter. Und also unmögliche Frau eigentlich. Privat unmöglich. Egozentrisches Monster.
Möchtest du nochmal sagen, wie sehr sie wie du ist?
Unmöglich. Ja, wie ich. Aber nee, ich kenne sowas von Hannelore Elsner, die war auch so. Also es ist unmöglich. Dieses nur um sich selber drehen und alle müssen dafür da sein, dass dein Kosmos funktioniert. Oh Mann.
Narzissmus.
So sind sie halt. Und die Tochter war trotzdem immer da, aber es ging bergab. Und sie hat nicht Einhalt geboten. Sie hat zum Beispiel, Marlene hat Telefonsex gemacht mit verschiedenen Journalisten und die Tochter immer so, Gott, und die musste dann immer bezahlen, wenn die denn erpresst wurde. wir geben das alles an den Stern, diese Tonbandprotokolle, dann musste die Tochter wieder Tausende von Dollar bezahlen, dass die Originalaufnahmen kriegte und so. Also es war ein endloses Hin und Her und die Marlene ist, je älter sie wurde, dann hat sie noch schöner Gigolo, armer Gigolo zwischendurch gedreht, aus
Über
Geldnot,
den wir schon ausführlich gesprochen haben.
Ja, auch kein Ruhmesblatt.
Nee.
Und als dann alle Stricke rissen, dann war sie wirklich, hat sich ihre Haare selber irgendwie geschnitten und die Zähne wurden schwarz und dann hatte sie die Beine verdorrt und dann lag die da auf irgendwelchen Lammfellen, die sie zugeschissen hat. und hat die Wohnung also total verwahrlosen lassen, weil sie nicht mehr aufstehen konnte. Sie lag wirklich 13 Jahre im Bett.
Aber sie hatte ja einen Hausangestellten, er hätte das ja richten können.
Oder? Ja, das haben die auch immer gerichtet, aber sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, dass dieses Bett angefasst wurde, weil sie Nein, es gibt Fotos. Um das Bett war eine Kommandozentrale.
Es gibt diesen Lageplan, den sie selbst gezeichnet hat.
Es gibt Fotos auch in diesem Buch. Okay. Also die hat neben dem Bett zum Beispiel eine Kochplatte gehabt, wo sie sich ihre Suppe selber gemacht hat. Ein Funke, ein elektrischer Kabelbrand und die wäre im Bett verbrannt. Die hatte die hatte so eine Blechschale, hat sie reingekackt. Die hatte aber das war alles da und diese Schaffelle waren braun verkrustet. Das war einfach, ist doch klar, eine 89-Jährige, die kriegt das alles nicht mehr so auf die Reihe. Und die hat sich da verwahrlosen lassen mit der Absicht, dass die Nachwelt denkt, die arme alte Frau war völlig alleine, ohne jede Hilfe musste sie da alleine leben. Pustekuchen, da waren 1000 Leute drumherum, der Diener, die Tochter und so weiter. Aber die Marlene hat eine Legende, an der Legende gearbeitet, sie alleine gegen den Rest der Welt, so nach dem Motto. Und von das ist zum ungeliebt. Schluss, denn genau, das ist zum Schluss dann wirklich gegen sie gekippt, weil das war dann nicht mehr witzig, in Anführungsstrichen. Also es war nicht mehr Legende, es war einfach nur böse allen Angehörigen und Freunden gegenüber. Sie hat alle ausgeschlossen und manipuliert und war eine böse alte Bitch und ist denn da ganz alleine und todunglücklich gestorben. Mhm. Also die war ja die Jahre nicht glücklich. Nee. Ne? Das merkt man in dem Marlene-Film, der ja nun auch noch ein ganz tolles, Maximilian Schell-Film, der ein ganz tolles Zeitdokument ist, finde ich. Also ein ganz, ganz tolles, ganz toller Film. Da merkt man ja auch die Trauer und die Einsamkeit und die Verbitterung. Das kommt da ja eins zu eins raus. Also insofern, so möchte keiner enden. Man möchte die Legende gerne so, ich kann verstehen, dass sie den Wunsch hatte, die Legende zu erhalten, aber der Preis war zu hoch, meine Meinung.
Definitiv. Aber es zeigt halt auch, wie als Frau, die von diesem relativ ordinären, normalen Äußeren eben zu dieser Ikone hochstilisiert wurde, wie viel davon, sie hat sich dem so verpflichtet gefühlt. Also dieser Männer haben daran gearbeitet, dass ich so aussehe. Die Leute haben mich geliebt. Ich schulde es dem Publikum, ich schulde es den Männern, die mich so gemacht haben, dass ich das unangetastet lasse. Also wieder dieser Verpflichtungsgedanke, meine Verpflichtung vor meinem persönlichen Bedürfnis, das ist wichtiger. Ich muss das.
Ich weiß gar nicht, ich sehe das anders. Ich weiß nicht, ob das heute nicht nur so verkauft wird, weil ich habe das immer komplett bewundert, mit Anfang 70 zu sagen, so ihr Lieben, und jetzt habe ich euch alles gegeben, was ich euch geben wollte. Und ihr habt alles bekommen, was ich hatte. Und der Rest ist mein Privatleben.
Naja, aber das hätten ja durchaus noch 20 Jahre sein können, wo man aus dem Haus geht, sich trifft, nicht in seiner eigenen Scheiße liegt, wo man sich klar aus der Öffentlichkeit zurückzieht.
Kann das sein, dass das meine grundsätzlich misanthropische Ader ist. Ich finde den Gedanken, die letzten 20 Lebensjahre nur noch per Telefonkontakt zur Außenwelt zu haben, einen verlockenden. Sie hat ja in den 50er Jahren schon in Interviews und in den 60ern dann nochmal vermehrt gesagt, ich habe kein Privatleben, ich bin eine Arbeitsbiene, weil wenn ich mich wirklich meinem Privatleben widmen wollte, würde das mehr Zeit brauchen, als ich zur Verfügung habe, arbeite ich jetzt. Letzten Endes, sie hat ja nach wie vor, es ist ja nicht so, dass die Frau einsam in ihrer Wohnung lag und da verrottet ist, sondern die Frau hatte ja wahnsinnig viel Kontakt zur Außenwelt über dieses Telefon.
Alle.
Und hätte es das Internet gegeben, was es ja nicht gab,
ein Glück.
Wäre dieser Kontakt noch sehr viel ausführlicher gewesen. Aber die hat ja teilweise 50 Telefonate am Tag geführt mit irgendwelchen Leuten, zu jeder Tages- und Nachtzeit, immer dann, wann sie gerade wach war, mussten alle anderen auch wach sein. Und hatte ja Leute, die sie 20 Mal am Tag angerufen hat, um sie mit irgendwas zu beauftragen oder sie irgendwas zu fragen oder irgendwas zu kommentieren und zu sagen, wie scheiße Madonna ist und was das für eine Hure ist. Und also sie hat ja schon noch teilgenommen am Leben, nur auf ihre super, ganz eigene, ja, selbstbestimmte Art.
Ja, und, aber es ist doch trotzdem, wie Tatjana schon gesagt hat, kein glückliches Leben gewesen.
Naja, ich glaube, das,
und es was hätte leichter sein können.
Ich glaube, was wir noch erwähnen müssen, ist, dass sie ja nach ihrer Tournee 1960 in Deutschland, das war ihre einzige Deutschland-Tournee, dabei ist sie in Düsseldorf von einer jungen Frau ins Gesicht gespuckt worden und Verräterin genannt worden.
Marlene Go Home Plakate.
Ja. Und es gab Marlene Go Home Plakate und Verräterinnen-Plakate und das hat sie sehr verletzt und ich glaube für den Rest ihres Lebens sehr beschäftigt. Sie hat sich ja ganz, obwohl es mehrfach Angebote gab, sie in Berlin irgendwo unterzubringen, sehr bewusst dafür entschieden, in Paris alt zu werden und ich glaube grundsätzlich auch, außer mit ihrer Tochter, überhaupt nicht mehr Deutsch zu sprechen, sondern nur noch Französisch.
Ja.
Und
Englisch.
Und Englisch natürlich. Sie hatte ja auch eine Wohnung in New York, also sie hätte ja auch in New York alt werden können. Auch das wollte sie nicht, sondern sie wollte schon in Europa. Alt werden, aber sie wollte halt nicht in Berlin alt werden. Und das, was man nochmal sagen muss, ist, dass der grundsätzliche Umgang der Deutschen mit Marlene weit nach ihrem Tod eigentlich ein schändlicher ist.
Sehr schändlich.
Und dass es so all das, was man heute irgendwie der Marlene Dietrich-Platz, den gab es erst nach ihrem Tod. Mhm. Sie wurde erst lange nach ihrem Tod zur Ehrenbürgerin von Berlin ernannt. Und dass die Deutschen diesen...
Die Größe nicht hatten.
Nicht nur die Größe nicht hatten, sondern sich entschlossen haben, sie nach ihrem Tod wieder einzugemeinden und zu sagen, die ist halt, ja, das ist preußisch und das ist deutsch und so. Das war halt eigentlich 40 Jahre lang nach dem Krieg nicht der Fall gewesen. Sie ist 1992 dann gestorben und mein Lieblingsmoment nach ihrem Tod, es gab im deutschen Theater, die Ostdeutschen haben sie, weil sie sich der linken Tradition auch verpflichteter gefühlt hat als dem, was in Westdeutschland passiert ist, sehr viel mehr verehrt, also eine der ersten Quartierer, es gab so eine Vierer-Singles, auf denen immer vier Lieder waren und die erste Platte, die ich überhaupt je hatte, war diese Quartierer-Single von Marlene, da waren vier Lieder drauf. Und 1992, 93 nach ihrem Tod gab es im Deutschen Theater einen Gedenkabend, der auch für den RBB aufgezeichnet worden ist, der damals noch SBB hieß, und der hieß Mein Name ist Marlene Dietrich und der Abschluss dieses Abends ist, Inge Keller steht weißhaarig und sie sieht auch ein bisschen aus wie Marlene, weil sie trägt einen schwarzen Frack auf der Bühne und rezitiert das Lieblingsgedicht von Marlene von Freilinggrad. Und das habe ich bestimmt 20 Mal gesehen, weil die großen deutschen Theaterschauspieler der 80er und 90er Jahre stehen auf der Bühne.
Gibt's auf YouTube?
Das gibt es nicht. Ich habe es nie auf YouTube gefunden.
Hast du es denn gesehen?
Ich habe das aufgezeichnet, als das seinerzeit im Fernsehen lief und das so lange geguckt, bis diese VHS-Kassette irgendwann kaputt gegangen ist.
Oh, wie schön.
Das hätte ich auch gerne gesehen. Und wenn diese, so jetzt nochmal für die Außenwelt, wenn irgendjemand eine digitale Aufzeichnung dieses Abends hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn mir das irgendjemand schicken könnte.
Ja. Bestimmt besser als Ute Lemper, die da irgendwie rumsäuselt.
Ja, über Ute Lemper und ihr Marlene-Programm reden wir bitte,
möchten wir bitte nicht sprechen.
Möchten
wir nicht, nein.
Es hat seitdem auch eine Menge Versuche gegeben, unter anderem einen furchtbaren Film.
Ach, furchtbar.
Grauenhaft. Es gab immer das Gerücht, was ich fantastisch gefunden hätte, dass Jessica Lange hat lange an einem Projekt gearbeitet, dass sie die alte Marlene auf Tournee spielen wollte.
Bestimmt toll.
Und das hätte ich fantastisch gefunden. Ich weiß nicht, ob Frau Lange inzwischen nicht selber ein bisschen zu alt ist, um das zu tun.
Probably. Nein.
Aber dieses Projekt, über dieses Projekt wurde 10 Jahre lang gesprochen und dann wurde es irgendwann beerdigt. Was dabei rausgekommen ist, ist die Figur in der 4. Staffel von American Horror Story, die auch schlimm war, aber das war Frau Lengs Versuch, Marlene an Denkmal zu setzen.
Vielleicht ist es besser, weil das Programm nicht
gibt. Ihr müsst Helmut Berger sehen in Die Verdammten. Das ist immer noch die beste Marlene.
Wir müssen
Marlene
noch kurz einem. Sprechen über den besten Film, den sie gemacht hat.
Ja, unbedingt. Wir haben ja noch ein Highlight
nicht
vor uns.
Von Judgment of Nuremberg, der ja auch so ein bisschen ihre Abrechnung war mit dem deutschen Nachkriegs. Wir wollen alles vergessen.
Auch ein toller Film.
Sondern wir reden von Zeugin der Anklage.
Ja. Yay.
1907.
Der beste Hitchcock-Film, den Hitchcock nie gemacht hat.
1957, basierend auf einem Agatha Christie-Stück mit gleichem Namen von 1953.
Dass du so lange durchgehalten hast, den nicht reinzubringen.
I know, und ich mache mir gleich in die Hose.
Wow.
Deswegen geht das jetzt sehr schnell. Ich werde sehr schnell
sprechen. Nein, lass dir Zeit, bitte.
Das Ding war, das war für mich, Marlene war in unserem Haushalt als Bild immer präsent. Also diese Hellenweinzeichnung, ne, das hing so, ich wusste, wie sie aussah, ich wusste, dass wir sie schön finden, dass wir sie toll finden, dass wir ihr Engagement liebten, aber sie hat für mich filmisch nie geklickt, bis ich Zeuge der Anklage gesehen habe und ihre Introduction-Scene, ich erkläre kurz den Film, also ein junger Soldat trifft, das erfahren wir dann später, hat in Deutschland eine Frau gefunden, Christine irgendwas, die in einem Nachtclub singt. Das ist ein bisschen die Fortsetzung, die Rolle, die sie zuerst spielt, ist ein bisschen die Fortsetzung von dem anderen Billy Wilder-Film. Genau. Und hat sich da verliebt, hat die geheiratet, mit nach England gebracht und der steht nun in einem Anwaltsbüro bei einem Typen, der aussieht wie Winston Churchill, so ein bisschen, ein sehr dicker, alter, übergewichtiger Mann, der gerade aus dem Krankenhaus kommt, weil er kurz vorm Herzinfarkt steht und stand. Der aber trotzdem weiter Zigarren raucht und Brandy säuft und eine sehr hysterische Krankenschwester auf seiner Schulter sitzen hat, die die ganze Zeit so, du musst ins Bett, du musst dies, du musst das. Eigentlich soll der keine aufregenden Fälle mehr machen. Und dann marschiert eben dieser junge Leonard Vohl, so heißt der, marschiert in das Haus dieses Anwalts hinein, inmitten von diesem Chaos mit seinem Anwalt. Und der jüngere Anwalt sagt, ja, also ne, hier der Winston Churchill-Charakter, wie heißt das, Sir something?
Charles Lawton.
Sir Wilfried. Ich brauche deinen Rat. Also er will am Anfang noch nicht mal, dass er den Fall übernimmt. Er möchte nur den Rat, weil der Fall so relativ aussichtslos ist. Ne? Es ist irgendwie Indizienbeweise, stapeln sich. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, eine ältere, reiche Dame umgebracht zu haben wegen ihres Geldes. Er sagt, nein, das war ich natürlich nicht. Und Sir Wilfried glaubt ihm auch. Und nachdem man so ein bisschen die Lage besprochen hat, wie diesem jungen Mann jetzt geholfen werden kann, ziehen die ab. Und es ist immer wieder die Rede von seiner deutschen Frau, der man das jetzt beibringen muss. Und man befürchtet sehr, dass sie ja irgendwie, man muss Riechsalz mitnehmen, falls sie in Ohnmacht fällt. Und sie wird ja, ne, das wird bestimmt tränenreich und hysterisch. Und ach Gott, die arme Frau. Das wird mehrfach, wird dieser Hund geprügelt, bis dann das Bild klar ist. Alles klar, wir erwarten jetzt eine schwache, wimmernde Dame. Und dann hört man von der Seite, das wird nicht nötig sein. Und die Kamera schwenkt um und dann steht sie für mich noch nie so schön aus wie da.
Ja.
Glamouröser als in jedem Sternberg-Film mit dem ganzen Taffett und dem ganzen Rotz. Sie hat einfach nur ein grauen Bleistiftrocken, ein Jäckchen drüber, schön
Dior.
Tailliert. Ja. Die Haare schön und so ein kleines französisches Mützchen da oben drauf.
Ja, da sah sie am besten
aus. Am besten.
Ja.
354. Ist sie wie alt?
54.
300% Haltung.
So ganz gut.
Tollen und steht
Augen
da nur und sagt,
und
das wird
Mund.
Nicht nötig sein. Ich brauche kein Riechsalz, denn davon kriegt man geschwollene Augen. Ich falle nicht in Ohnmacht, denn ich weiß nicht, wie ich fallen würde, wie mein Haar aussieht. Ich bin Christine Vohl. Und in der Sekunde, das war so camp und ich kriege immer noch einen schwulen Orgasmus.
Ja, ich auch.
Und Gänsehaut. Ich war so, oh mein Gott, ich liebe Marlene. Und ich liebe diese Frau. Diese, oh mein Gott, also
wieder die coole
gale Orgasm.
Ja.
Aber so geil inszeniert. Muss man Billy Wilder auch echt zugute halten. Ja. Der hat wirklich, ich finde, das Beste aus ihr rausgeholt.
Absolut.
Und ich will den großen Plot-Twist nicht verraten. Es geht, sie spielt diese Rolle sehr überzeugend, dass sie eigentlich wieder mal die deutsche Frau ist, die auf Gefälligkeiten aus war und keine Seele hat und für ein paar Nylons und die Sicherheit außerhalb Deutschlands eben über Leichen gehen würde. Das spielt sie sehr überzeugend, bis der Film irgendwann kippt. Und den Plot-Twist verrate ich euch nicht, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Es gibt hunderte schlechte Remakes, die man alle nicht gesehen haben muss. Man muss wirklich das Original
unter anderem
Marlene
eins
sehen.
Mit Kim Cattrall in der Marlene-Rolle.
Oh Gott.
She should know.
Nein.
She shouldn't.
Das
aber
ist
ja
ein ganz, ganz toll. Sie ist so für den Oscar gerobbt worden dafür. Also sie hatte so verdient, aus mehreren Gründen, den wir nicht verraten, aber auch alleine aus dem Grund, dass sie richtig gut spielt in diesem
und
Film.
Und das ist, wir haben gestern kurz darüber gesprochen, wenn man sich die alten Marlene-Filme anschaut, ganz viele, auch fast alle Sternberg-Filme, kaum Charakterfleisch dran. Es ist kaum was dran, was ihr auch die, als Schauspielerin die Möglichkeit gegeben hätte,
null,
in Layers zu spielen, ne? Dass sie verschiedene Facetten hätte.
Eine Entwicklung Dinge, zeigt.
Nichts. Und in dem Film ist das alles da.
Alles.
And it's amazing. Und amazing. Sie sah nie schöner aus, sie spielt fantastisch.
Ja.
Sie singt nur ein bisschen und das ist auch nett.
Was
sie
ja, das singen. Ist ganz, ganz toll. Also dieser Film ist so schlau gemacht. Ja. Billy Wilder ist so ein Genie gewesen. Ja. Und die Mitschauspieler sind so gut. Charles Laughton ist so sensationell als Sir Winfried. Und die Krankenschwester.
Ja.
Elsa, something, was auch immer.
Ja.
Die ist so witzig. Und so tolle und Schauspieler. Auch
die Klamotte, ne? Edith Head, die Kostümdesignerin, ist ja eine absolute Kostümdesigner-Legende. Die hat selber, ich glaube, sie war 8-mal nominiert von Oscar, hat 3 davon bekommen oder so. Unfassbar. Also, die, und ne, du siehst in der Simplicity, die hat die ganze Zeit, hat die mehr oder weniger das gleiche Kostüm an, bis auf die Rückschnittsszenen. Simplicity, da ist nichts dran, aber es ist alles so auf den Punkt.
Und es perfekt. Ist Silhouette.
Ja.
Perfekt.
Ja.
Also in diesem Film ist sie. Wächst sie über sich selbst hinaus. Und da sieht man, das ist der Gudrun-Landgräbe-Effekt, wie ich ihn gerne nenne. du kannst ein leeres Gefäß haben und Marlene war ein leeres Gefäß. Wenn du den richtigen Regisseur hast, und das hat sie gewusst, da hat sie wirklich geschafft, eine ganz, ganz tolle schauspielerische Leistung zu bringen. Und das hängt sehr am Regisseur. Da, also sie hatte wirklich gute Regisseure, aber
ja, ich finde,
manche Filme sind so
hohl gewesen. Sie ist ja oft gefragt worden, wer ihr Lieblingsregisseur war, mit dem sie gearbeitet hat. Und die Antwort war immer die gleiche, das war Orson Welles. Ich glaube, der einzige Mann war, mit dem sie je gearbeitet hat, mit dem sie vielleicht nicht geschlafen hat.
Und dann war das Image von Orson Welles so gigantisch groß, der war so ein Gott als Regisseur, dass sie den natürlich genommen hat.
Also ich finde,
Ihre Rolle ist auch toll.
Es ist ja nach wie vor eines meiner Lieblingszitate, dass man sich bitte bekreuzigen soll, jedes Mal, wenn man den Namen Orson Welles sagt.
Eben, das hat sie auch gewusst.
Das war ihr Gott und diese Bewunderung, also sie, die Bewunderung für Männer, dass sie schon immer Zeit ihres Lebens, sie hatte wahrscheinlich ihren besseren Sex mit Frauen, aber sie hat auch immer gesagt, eine Frau braucht einen Mann in ihrem Leben, der ihr Gott ist. Sonst kann eine Frau keine Frau sein.
Aber du weißt, wie weit sie dafür gegangen ist.
Und natürlich ist sie weit dafür gegangen, aber ich glaube, wenn man deren Privatleben mal genau anguckt und sich diese ewig lange Ehe, ich meine, die waren 53 Jahre verheiratet, das muss man erstmal hinkriegen.
Aber wie modern auch.
Aber ich bin, ja.
Und es ist komplett
offen, total
modern. Und diese Ehe halt von Anfang an darauf anzulegen, wenn meine Karriere oder mein Leben mich woanders hin verschlägt, unterhalten wir uns nicht darüber, ob wir uns sexuelle Treue schwören oder eben auch nicht, sondern es geht darum, emotionale Treue und Bindung zu jemandem.
Großzügigkeit
zu jemandem zu haben
und
sich selber gegenüber das zu gestatten. Und letzten Endes, Gabin hat sie ja dann auch nicht bekommen, weil Gabin sie gerne heiraten
wollte. Gabin wollte Familie.
Und Gabin wollte Familie. Und Marlene hat gesagt, Entschuldigung, ich bin verheiratet, ich habe ein Kind und ich bin übrigens Anfang 40.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir da zusammenkommen.
Ja. Bei dem, er gilt was als du der bist. Einzige Mann jemals, der sie verlassen hat. Ich weiß nicht, ob das so stimmt.
Er gilt auch als der einzige Mann, den sie je wirklich geliebt hat.
Ja, das stimmt. Obwohl, dann kam noch Jill Brunner.
Okay.
Jill Brunner war in der Zeit, als
ein
sie
heißes Geschleuder,
schon,
wie Paul sagen würde.
Jill Brunner war so sexy, als der in Anfang der 60er war das. Die waren 5 Jahre lang, hatten sie eine Affäre und Marlene hat Zeit ihres Lebens immer gesagt, Sex, ja gut, das mache ich, weil die Männer es wollen. Die Männer finden es toll und es gehört dazu, also mache ich es, man legt sich hin und fertig.
Na, sie hat auch gesagt, während sie Sex hat, überlegt sie sich immer, was sie den Männern danach kocht.
Genau.
Ja, so, genau. Die war mit den Gedanken nicht dabei. Sex war für sie eigentlich so Mittel zum Zweck, aber es war nie erotische Ekstase. Bei Jill Brunner war es anders. Der muss Tricks gekannt haben, dass sie wirklich körperlich ihm hörig wurde. Und das ging leider doch dann so weit, dass sie in New York in ihrem Apartment zwischen, der hat ja Theater gespielt, The King and I, mhm, und ist in den Pausen zu ihr gegangen, hat mit ihr geschlafen, ist dann wieder zurück, hat den zweiten Akt gespielt. Solche Nummern war das. Und dann hat sie, wenn er wieder weg war, hat sie ihre Tochter angerufen und hat gesagt, komm vorbei, ich muss dir zeigen, wie das Bett aussieht. Und die Tochter so, nee, ich habe hier drei kleine Kinder, ich habe keine Zeit. Ich schicke meinen Mann. Und dann ist der Mann von der Tochter, weil er nett war und die hysterische Marlene beruhigen wollte, ist er in das Apartment von Marlene gekommen, die ihn ins Schlafzimmer schleifte und ihm das Bettlaken zeigte, was voller Sperma und brauner Körperschminke war, weil er keine Zeit, er war so in Ekstase, er hatte keine Zeit vorher zu duschen, er musste mich gleich nehmen, guck dir das Laken an. Oh, wow. Und so war die, weißt du, ich meine,
man darf nicht vergessen, Madame war ja damals schon in ihren 60ern,
weit in den
60ern und hat sich ja in ihren hohen 70ern immer damit entschuldigt, dass sie keine Männer in ihre Pariser Wohnung lassen kann, weil die sie ja alle ficken.
Natürlich.
Wollen.
Und sie wollte ja auch ein Kind von nein, lässt du drin. Sie wollte ja auch ein Kind haben von Joe Brunner, weil sie der Meinung
mit
war.
60.
Ja, natürlich. Ja. Nach den Wechseljahren vollkommen Magic. Egal. Magic.
Magic.
Sie ist jetzt sie ist
das
jetzt ist
mein
bereit Jungbrunnen, für ein Kind
der mich
von,
wieder benetzt
so
hat.
Wir haben
es
noch
gibt,
so toll. Ich muss
es
diese eine Anekdote erzählen, weil ich die Geschichte, ich habe euch das Video ja hin und her geschickt, ihr kanntet das natürlich schon, aber ich muss es immer wieder hin und her schicken, jetzt wirklich sehe. Es ist fucking hilarious. Es ist Judy Garland, die auf einer Bühne sitzt,
so
die Fernseh, also ne, wurde für ein Fernsehding gefilmt. Wer interviewt sie da? Du weißt das, glaube ich.
Ein Talkmaster aus Amerika, der ein besonderes Verhältnis zu Judy hatte und sie
befreundet.
Dann jahrelang immer einlied, einmal pro Jahr einlud. Und sie jedes Mal mehr auf Droge immer dieselbe Geschichte erzählt hat, aber eben
auch immer dünner.
Er melkt das.
Er weiß genau, was jetzt kommt.
Ja, genau.
Und man sieht auch, also es ist ein bisschen manipulativ, wie er sich so um sie legt, den Arm um sie legt. Und so, und jetzt erzählen wir uns doch noch die Marlene-Geschichte.
Ja, aber der erste Auftritt ist der beste.
Es ist zum Schreien. Ich packe in die Shownotes, wie Judy erzählt, dass sie geladen war bei irgendwelchen wichtigen Leuten. Alles Filmschauspieler, alle toll. Und man sitzt im Apartment irgendwo in New York und trinkt Drinks. Und Marlene kündigt sich an und dann kommt sie rein. I want to play you my new record, may I? Und alle so, okay, mach mal. Und dann legt sie es auf und es ist nur Applaus. Also Vorderseite und Rückseite, Langspielplatte, nur Applaus. Und dann alle sitzen da und warten darauf, dass sie anfängt zu singen. Es kommt aber kein Gesang, es ist nur Applaus. Und Marlene sitzt da und sagt, that was Berlin.
That was Russia.
That was Russia.
That was Spain.
Und es gab eine B-Seite, auch nur Applaus. Und sie saß da und war sehr ergriffen davon. Und Judy erzählt das wunderbar lustig. Ich packe
das
für euch in die Shownotes.
So lustig.
Was können wir denn abschließend sagen über diese Frau?
Ach, ich möchte noch ein Stündchen weiter erzählen.
Also, ich sage jetzt mal abschließend, Marlene Dietrich, der entscheidende Satz für ein queeres Publikum ist vielleicht, dass schon in den 30ern Journalisten über sie geschrieben haben, dass die Frau, der Satz wird immer falsch übersetzt, der lautet auf Englisch, she has sex but no gender identity. Und den übersetzen viele Leute mit, sie hat ein Geschlecht, aber keine Geschlechtsidentität.
Nein.
Was es eigentlich bedeutet ist, sie vögelt mit allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ganz unabgesehen von ihrer eigenen Geschlechtsidentität. Und diese Energie, und ich kann das gar nicht anders beschreiben, nämlich, dass sie zugänglich ist für jede Art von Körperlichkeit, ohne notwendigerweise emotionell involviert zu sein, strahlt sie einfach aus. Und wer lernen will, was Glamour ist und dass Glamour ein Produkt ist und dass man Glamour herstellen kann, kann sich Marlene in den Sternberg-Filmen oder auch später auf der Bühne in ihren Gesangsprogrammen angucken, weil da war jeder Lichtstrahl, jede Paillette, jeder Faltenwurf, jedes Haar, jede Wimper genau geplant, genau programmiert und perfekt inszeniert.
Man kann hier in Berlin den Schminkkoffer anschauen. In dem Museum hier, der Schminkkoffer ist ausgestellt, ihr Schminkkoffer der späteren Jahre, also Sachen, die man damals noch nicht benutzt hat. Sie hat Highlighter benutzt, sie hat die Augenbrauen, wie die gemacht wurden, wie die Nase schattiert wurde, dass sie ein weißes Highlight auf dem Rücken hatte, die Seiten dunkler geschminkt hat, dass sie ein silber schimmerndes Puder hatte, das sie auf die Wangenknochen aufgetragen hat. Dieser Schmetterlingsschatten der Wimper, den Sternberg immer so schön ausgeleuchtet hat und so. All das waren Dinge, die sie schon sehr bewusst benutzt hat.
Wahnsinn.
Was für mich bleibt, jetzt auch nach der intensiven Recherche nochmal, ist, dass sie weite Teile der Welt damals sie tatsächlich als die Befreierin gesehen haben, als die Frau, die politisch als Frau in einer Zeit, wo das nicht gängig war, nicht modern war, wo es keiner gemacht hat, dass sie das selbstverständlich, sie diese Position für sich erschaffen hat, eingenommen hat und gefüllt hat, bis über ihre eigenen Grenzen hinaus. da zolle ich ihr wahnsinnige Achtung vor, dass sie das gemacht hat, dass sie das durchgezogen hat. Und ich liebe auch, muss ich jetzt feststellen, die Vielschichtigkeit, die sie hatte, diese wahnsinnig vielen Layers, die sich teilweise gegenseitig widersprechen, die sie in sich vereint hat. Und ne, mit all dem Negativen auch, was dabei ist, finde ich bewundernswert auf eine Art und Weise.
Ich möchte nicht mit ihr befreundet gewesen sein, weil ich schätze, die war wahnsinnig fordernd und anstrengend. Mhm. Aber aus der Entfernung liebe ich diese Disziplin, dass diese preußische Disziplin, die ihr ermöglicht hat, wirklich bis ins hohe Alter produktiv zu arbeiten. Mhm. Und ich mag die Stimme, habe ich schon gesagt. Ich also meinetwegen so ein Song wie Allein in einer großen Stadt ist super kitschig, aber wenn ich den höre, könnte ich jedes Mal so ein bisschen Tränen verdrücken.
Also, wenn ich mir was wünschen dürfte. Wenn ich mir was wünschen dürfte?
Ja. Nee, Allein in einer
großen Stadt. Nein, aber ist auch, nur als Beispiel. Hat sie doch auch gesungen.
Oder? Hat sie auch gesungen, ja. Sie hat also
wunderschön
tolle Lieder gesungen.
Also wer mal
und solche Momente, die suche ich mir so zusammen aus der Biografie und kann verstehen, dass sie eben noch relevant ist, weil sie einfach, im Prinzip steht sie für mich für Haltung. Mhm. Sie hat eine Haltung, die mag nicht sympathisch für alle sein, aber sie hat eine Haltung in allen Lebensbereichen gehabt. Und die hat sie durchgezogen und das bewundere ich.
Mhm. Mein Lieblings-Marlene-Song ist Look Me Over Closely, weil es eines der erotischsten Lieder ist, die ich überhaupt kenne. Und weil es ihre Haltung zu Sex, glaube ich, so ein bisschen zusammenfasst. Und wer mal wissen will, wie man Marlene-Lieder heute singen kann, wenn man das kann, hört sich bitte nicht die Ute Lemper-Platte an, sondern hört sich bitte
Und nicht die von Judy Winter?
Und hört sich bitte auch nicht die Judy Winter-Platte an, sondern hört sich Eine Frau von Yasmin Tabatabai an. Die macht zusammen mit dem David Klein Orchester oder Quartett ist es, Interpretationen von Marlene-Songs, die ich absolut rattenscharf und bemerkenswert finde. Und die macht auch, und natürlich darf man nicht vergessen, Marlene hat natürlich von Rufus Wainwright bis Georgette Lee Interpreten ihrer Songs gefunden. Ich glaube, Georgette Lee und Tim Fischer wären heute nicht die, die sie sind, ohne dass sie mal Marlene-Lieder gesungen hätten.
Und wirklich, also Georgette, wenn ich mir was wünschen dürfte, Heulgarantie bei mir.
Ja, Georgette auch allein. Ja,
wo sie den Kreis macht, nur noch, wo sie, ach nee, das ist, also Georgette hat ein Lied, wo sie nur noch sozusagen Zeichen macht, anstatt zu singen. Das ist auch ein Marlene-Lied. Ich weiß aber nicht gerade welches. Auch ganz toll.
Ja, abschließend, Marlene ist Pflichtprogramm. Wir wollen nicht sagen, dass man sich nicht homosexuell nennen darf, wenn man Marlene nicht schätzt, aber es könnte sein.
Auf jeden Fall wollen wir das sagen, hallo.
Und für jede Drag Queen, wenn ihr wissen wollt, wie man das macht,
guckt auf Tatjana.
Guckt auf Tatjana oder Marlene.
Na gut.
Und in Richtung.
Kann ja auch beim Wegschauen lernen.
In Richtung, also Marlene hat schon einen weißen Schminkstrich auf der Nase gehabt, als es RuPaul noch nicht mal gab. Also, there's nothing new under the sun, it's all been done before. Und Marlene ist eine, die es am allerbesten gemacht hat.
Am allerbesten.
Ja. So. Und das ist eine der...
Unser Beitrag
zum
50. von uns.
Genau.
Zum 120. von ihr.
Und wir gehen eine jetzt in unserer Reihe der Diven-Folgen, von denen auch noch andere kommen werden. Wir haben ja schon eine ganze Folge der Dame Cher gewidmet und es kommen auch natürlich auch noch andere.
Ihr könnt Dame Almodovar.
Der Dame Almodovar. Ja. Ihr könnt uns gerne sagen, wie ihr sowas findet, wenn wir eine ganze Folge einer Person widmen. Wir genießen das sehr. Ich hoffe, das kommt bei euch auch so an. Und das könnt ihr uns schreiben an tooldtodayoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt ihr jeweils mit der Ziffer 2. Und ihr könnt uns schöne 5-Sterne-Bewertungen hinterlassen bei Apple Podcast, bei Spotify. Schöne Kommentare sind auch immer gern gesehen. Und wenn ihr uns euren Freunden empfiehlt, mögen wir das auch sehr gerne.
Das wäre was. Ja, das stimmt.
Ne?
In diesem Sinne, habt es schön.
Ja.
Und wir haben euch lieb und auf Wiedergehört.
Bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.